Moin und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Wer hätte es gedacht? Euch erwartet ein Gespräch mit einem Community-Mitglied von Power & Pace, sprich ihr habt hier eine neue Folge Community-Chat auf den Ohren. Und bevor ich zu unserem Gast komme, einmal ganz kurz zwei, drei Sachen zu mir. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power & Pace, das heißt, ihr begegnet mir eigentlich wöchentlich an verschiedensten Orten, lass es auf Instagram sein, hier im Podcast oder eben auch in unserem Feed auf der Website und. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unser heutiger Gast ist schon, wie wir gerade festgestellt haben, mal mindestens so lange wie ich bei Power & Pace dabei und eventuell kennen einige von euch ihn auch schon entsprechend länger. Er war schon mal hier bei uns zu Gast mit einer, in Anführungszeichen, Standardfolge von Power & Pace Community Chat, obwohl es bei uns eigentlich keinen Standard gibt. Wenn ihr die Folgen kennt, dann habt ihr festgestellt, jeder bringt so sein eigenes spannendes Thema, seine eigene Triathlon-Reise mit in dieses Gespräch, sodass jedes Gespräch anders verläuft. Und auch Dennis und ich haben heute ein ganz spannendes Thema, worüber wir gemeinsam sprechen möchten. Aber erstmal herzlich willkommen, Dennis Forst, dass du wieder da bist. Vielleicht sagst du so zwei, drei Sachen über dich, bevor wir tatsächlich richtig loslegen können.
Ja, vielen Dank, Jule, dass ich nochmal da sein darf. Genau, für die Leute, die mich jetzt noch nicht schon von der früheren Folge oder aus der Community so allgemein kennen, vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Dennis, ich bin inzwischen 38, stimmt.
kurz
aufs Datum geguckt. Ja, Geburtstag ist noch nicht so lange her, muss man kurz überlegen. Nein, ich bin 38.
Alles Gute nachträglich.
Ja, danke. tut auch gar nicht so weh. Aber genau, und komme aus der Nähe von Köln und Bonn. Bin verheiratet, arbeite Teilzeit in der Verwaltung im Personalbereich und habe eine kleine Tochter, die mittlerweile 4,5 ist. Und ja, mache Triathlon seit 2018. Habe damals mal angefangen, weil ich einfach sehr, sehr übergewichtig war und was an meinem Leben ändern wollte. Und habe dann über den Sport sehr, sehr viel abgenommen über die Jahre und habe mich dann im Prinzip so entwickelt von, ach ja, ich will mal eine olympische Distanz ins Ziel bringen, über ich mache mal eine Mitteldistanz bis hin zu, ach, jetzt möchte ich gerne Langdistanz machen. Und die Ziele und Ansprüche sind immer größer und immer größer geworden und irgendwann war halt so die Idee da, ich möchte mich gern für Hawaii qualifizieren, möchte gerne den Kona-Slot holen. Und ich glaube, das war so ein bisschen am Ende der letzten Folge, wo wir gesprochen hatten, so der Stand auch, dass ich gesagt habe, ich möchte das gerne machen, das ist mein Ziel. Und damals war halt noch nicht so ganz klar, bei welchen Rennen gibt es wie viele Slots, welche Rennen passen terminlich und so weiter. Und das war quasi der Punkt, an dem wir uns das letzte Mal verabschiedet hatten. Und ja, jetzt sind wir, glaube ich, so dreiviertel Jahre später. Und ich habe dieses Abenteuer, mich für Kona zu qualifizieren oder qualifizieren zu wollen, jetzt sehr, sehr intensiv gelebt die letzten anderthalb Jahre. Habe da viel, viel Zeit und Herzblut reingesteckt und jetzt bin ich halt da, um die Geschichte zu erzählen und um drüber zu quatschen, wie das alles so gelaufen ist, genau.
Genau. Ich bin ja immer so transparent. Dein letzter Wettkampf ist jetzt 6 Tage her, meine ich, ne?
Ja, also wir nehmen Freitag auf und letzten Sonntag.
Genau.
War es soweit, ja.
War dein bisher letztes Langdistanzrennen, also ne, das erste zurückliegende, wie auch immer. Also wir sprechen gerade am 24. April. Die Folge wird auch zeitnah rauskommen, einfach weil es Sinn ergibt, jetzt diese frischen Emotionen auch mit euch zu teilen. Also es wurde mir und wahrscheinlich euch da draußen genauso gerade schon deutlich, Dennis, als du angefangen hast so zu erzählen, dass der Wunsch aufkam, sich für Kona zu qualifizieren, dass du da akribisch dann rangegangen bist, also im besten Sinne. Ne? Also du hast dir schon Gedanken gemacht, das ist jetzt nicht irgendwie halbherzig angegangen worden, dieses Projekt Kona-Quali, sondern du hast dir verschiedenste Gedanken auf verschiedenen Ebenen gemacht. Eine Frage, bevor wir darauf zu sprechen kommen, nach welchen Kriterien du die Rennen ausgewählt hast und was da vielleicht noch mit reingespielt hat, ob du das Rennen machst, um dich zu qualifizieren oder nicht. Wann kam so, erinnerst du dich an den Tag, explizit der Traum auf, von der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii?
Ich kann das nicht auf einen Tag festmachen. Also ich sag mal so, Hawaii als Insel, als Urlaubsort war sowas, das ist schon ganz, ganz, ganz lange, also wirklich, wir sprechen jetzt von Kindheit, dass ich so als Kind gedacht habe, so boah, Hawaii, das ist diese Insel, da kriegt man so einen Blumenkranz umgehangen, wenn man da aus dem Flugzeug steigt. So, das war so eine romantische Vorstellung, die ich als Kind schon toll fand, wo ich gedacht habe, da will ich irgendwann mal hin. Und dann war das halt so lange aus dem Kopf raus und lange irgendwie so, na, hat das keine Rolle gespielt. Und dann kam halt irgendwann Triathlon in mein Leben und Triathlon hat sich so als fester Bestandteil etabliert. Und dann war halt so das Thema Langdistanz, boah, traue ich mir das zu? Ja, ich traue mir das mal zu. Und dann habe ich die erste Langdistanz gefinisht und ich glaube, da irgendwo in dem Zeitraum kam so eine leise Stimme im Hinterkopf, die gesagt hat, naja, wenn du jetzt eine Langdistanz finishen kannst, dann kannst du es ja vielleicht auch so schnell machen, dass du es mal nach Hawaii schaffst. Das wäre doch irgendwie, da würde doch das eine mit dem anderen gut verbunden werden. Und irgendwie so in dem zeitlichen Rahmen würde ich das verorten, aber es gab jetzt nicht so den einen Erweckungsmoment, wo ich jetzt sage, boah, da habe ich das Rennen im Fernsehen gesehen und habe gesagt, da muss ich da hin oder sowas, sondern irgendwann, also ich fand das schon immer toll, es war schon immer sowas, was mich fasziniert hat. Auch so, als ich mit Triathlon angefangen habe, dann so die Weltmeisterschaften im Fernsehen verfolgt und da immer mitgefiebert bis in die Nacht. Aber ich glaube, dass das für mich als Ziel wirklich ein Thema war, das kam irgendwann auf, nachdem mir bewusst wurde, hey, so eine Langdistanz zu machen, und das war ja am Anfang bei weitem nicht so. Ich habe ja mit 130 Kilo und ich konnte keine 5 Kilometer am Stück laufen angefangen mit Triathlon. Als irgendwann klar war, hey, ich kann so eine Langdistanz wirklich schaffen, dann irgendwann dämmerte mir so, hey, wenn ich das schaffen kann, dann kann vielleicht auch Hawaii ein Thema werden. Und genau, dann hat sich das irgendwann so zu einem Ziel entwickelt, was ich dann eben ab, ja, so 2023, 2024 so in dem Dreh dann eben auch konkreter verfolgt habe.
Cool. Ich finde das schön, wenn sich unsere Träume so entwickeln, wenn die irgendwie immer mehr Form annehmen. Und man weiß ja vorher nie, in welcher Zeit und wohin es genau für einen gehen soll. Aber es war gerade schön, so zu hören. So, aber dann war es da. Dieses Ziel Kona. Und das bedeutet, dahin kommst du in Anführungszeichen nur, wenn du dich bei einem Langdistanzrennen von Ironman qualifizierst. Wie ich gerade schon erwähnt habe, hattest du dann einen Plan, um dieses Ziel anzugehen und eben im besten Fall auch dieses Ziel zu erreichen. Kannst du uns auf deinen Weg mal mitnehmen? Wie bist du dieses Projekt angegangen? Wie hast du gestartet? Und was waren für dich die Kernpunkte, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen, um das Ziel so realistisch wie möglich zu gestalten?
Ja, also ich hatte, das war glaube ich in der letzten Folge auch schon, lag das schon hinter mir. Ich habe 2024 in der Schweiz beim Ironman in Thun schon einen ersten Quali-Versuch unternommen. Allerdings halt auch so ein bisschen in dem Wissen, okay, das ist vielleicht ein Longshot, ich bin noch nicht so lange dabei, ich bin noch nicht so lange auf der Langdistanz. Das war jetzt so erstmal mal gucken, wie es so läuft, wie ich mich da so einsortiere und was man so daraus lernen kann. Und dass ich so ein bisschen versucht habe, auch die Ergebnisse daraus zu analysieren. Von mir, so von meinem Athletenprofil her, war es halt so, dass sich gezeigt hat, ich bin eigentlich immer ein ganz guter Radfahrer. Ich bin immer radfahrtechnisch vorne dabei, habe also damals in der Schweiz auch irgendwie den viertbesten Radsplit gefahren und habe mich da nach dem schlechten Schwimmen richtig weit nach vorne gefahren. Habe mich aber auch dabei ganz ordentlich abgeschossen schon und dann beim Laufen so ein bisschen den Preis dafür bezahlt. Und es war auch schon damals immer so, dass das Laufen einfach meine schwächste Disziplin war, so gemessen auch an der Konkurrenz, mit der ich mich halt ja nun mal auseinandersetzen muss. Und deswegen war dann so das Ziel, was ich gesagt habe, also einerseits muss ich an meiner Laufschwäche einfach arbeiten und habe dann halt auch wirklich mal so einen Fokus auf das Laufen gelegt, um da ordentlich eine Verbesserung hinzukriegen, damit ich auch einfach konkurrenzfähig sein kann. Und andererseits war so ein bisschen das Ziel, dass ich gesagt habe, okay, ich habe ja gute Radbeine, aber ich, ne, darf es halt auch nicht überpacen und darf mich nicht im Grunde beim Radfahren schon abschießen, indem ich jeden Anstieg hochballer, als gäbe es keinen Morgen und dann mal so irgendwie mit 400 Watt den Anstieg hoch, weil es sind ja nur 2 Minuten und dann ist man ja oben. Ja, und wenn man sich dann am Ende so die Auswertung vom Rennen anguckt, dann sind es irgendwie 16 mal 2 Minuten, die man da mit 400 Watt hochstiefelt. Und dann befindet man sich irgendwie eigentlich am Ende des Tages 50 Minuten über Schwellenbereich und dann fragt man sich dann nachher nicht mehr, okay, warum hat das denn mit dem Laufen nicht mehr so gut funktioniert? Ja, kein Wunder. Wenn man alles auf der Radstrecke schon gelassen hat. Von daher war das so das Zweite, wo ich gesagt habe, okay, Radfahren schön und gut, aber ich muss halt irgendwie dahin kommen, einfach mein gutes Radfahren solide zu machen und nicht zu sagen, ich muss jetzt alles auf dem Radfahren zu gewinnen. Und das ging für mich so ein bisschen Hand in Hand, dass ich halt gedacht habe, wenn ich mal besser laufe und mehr Vertrauen auf meinen Lauf auch bekomme, dann fällt es mir vielleicht auch mal leichter, nicht das Gefühl zu haben, beim Radfahren schon alles raushauen und gewinnen zu müssen, weil ich kann mich ja dann auch nachher noch auf einen vernünftigen Lauf irgendwie verlassen. Und das war mal so das, was ich so ein bisschen als Hausaufgabenzettel für mich hatte, nach der 2024er Saison und wollte ja dann 2025 in dem Quali-Zyklus, der jetzt letztes Jahr im September begonnen hat, September 25 oder ich glaube Ende August sogar, mit Kalmar und Kopenhagen, dann die Quali für Kona 26 halt lösen. Das war so der Ansatz. Und das Erste, was ich halt gemacht habe, war im März oder April, im Frühjahr 25 jedenfalls, bin ich in Wien den Marathon gelaufen, nach einem entsprechenden Lauffokus auch mit den, also ich trainiere nach dem Qualifier-Plan, auch schon gefühlt seit Jahr und Tag irgendwie. Und habe dann da halt so einen Lauffokus gemacht mit Blick auf den Wien-Marathon. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Ich habe es dann geschafft, meine Marathon-Bestzeit von um die 3,5 Stunden auf 3 Stunden 14 immerhin runterzuschrauben. Also schon mal, ich hatte damals mal gesagt, ich möchte gerne näher an den 3-Stunden-Marathon kommen. Da sind wir jetzt noch nicht, aber ich meine, 3,14 ist ja schon mal deutlich freundlicher als 3,30 irgendwie.
Sau stark.
Und genau, das war dann mal so der erste Schritt. Und dann habe ich mir halt das erste Rennen gesucht für die Kona-Quali. Und meine Überlegung war dabei, ganz ähnlich wie ich auch schon zu tun gekommen war. Also ich bin da wirklich sehr methodisch rangegangen. Es gibt so eine Seite, auf der kann man die Ironman-Ergebnisse der letzten, boah, ich glaube sicher 15 Jahre von diversen Rennen, die sind da archiviert und die kann man sich dort anschauen. Dann habe ich halt geschaut, okay, bei welchen Rennen sind denn jetzt vielleicht nicht unbedingt so 8,5 Stunden Zeiten nötig und bei welchen Rennen kommt man denn, vielleicht hat man eine Chance, mit einer relativ moderaten Zielzeit trotzdem irgendwie die Quali zu holen. Und habe dann außerdem, ähnlich wie bei Thun, geschaut, was gibt es denn für Rennen, die so ein bisschen eine anspruchsvollere Radstrecke haben? Weil, wie gesagt, als ganz guter Radfahrer die Idee dahinter war, da kann ich vielleicht einen Vorteil gegenüber schwächeren Radfahrern rausarbeiten, dass ich halt sage, so, na, ich kann ganz gut Radfahren, dann kann man es ja auch irgendwie nutzen. Und so ist dann das Ziel aufgeploppt, den Ironman Wisconsin zu machen. Das ist so ein Rennen, ich glaube, also ich hatte es vorher nicht auf dem Schirm als Rennen, was man mal irgendwie so machen könnte. Ich glaube, das ist auch ein Rennen, was jetzt nicht als wahnsinnig schön oder spektakulär oder sonst wie bekannt ist im Rennkalender. Und viele Leute haben mich dann gefragt, warum machst du denn Wisconsin? Und ja, die Antwort ist relativ einfach. Die Radstrecke hat rund 2.500 Höhenmeter, also die ist
Alter.
noch härter als die Strecke in
Tun.
der Schweiz, genau. Zumal da noch dazu kommt, die Straßenverhältnisse da im mittleren Westen der USA sind etwas andere, als wir die hier in Europa gewohnt sind. Das ist schon also deutlich rauerer Asphalt, deutlich unangenehmer zu fahren. Wo ich halt gedacht habe, okay, knallharte Radstrecke, das ist ja eigentlich, kann mir nur helfen. Und tatsächlich für die Qualifikation in den vergangenen Jahren einfach ein recht, ja, moderates Niveau. Also ich glaube, im Jahr 2024 hat da der Gesamtsieger 9 Stunden 30 gebraucht.
Na krass.
Und mit einer Zeit von knapp unter 10 Stunden war man in den Top 10 oder so. Also es war im Grunde klar, auch wenn es da nur 40 Slots gibt, wenn ich es schaffe, da unter 10 Stunden zu bleiben, das habe ich mir so leistungsmäßig schon zugetraut, dann habe ich eine realistische Chance, da einen Slot mitzunehmen, einfach weil das halt auch so, ja, nicht so viele extrem leistungsfähige Athleten scheinbar dieses Rennen gewählt haben. Also habe ich mich dann dafür angemeldet. Genau, und dann war mein Zielwettkampf erstmal am 7. September. Eine andere Überlegung, die dafür halt gesprochen hatte, war, ich versuche einen ersten Schuss früh in der Quali-Saison, früh im Quali-Zyklus, damit für den Fall, dass das nicht klappen würde, ich einfach noch Zeit habe, einen zweiten und gegebenenfalls noch einen dritten Versuch zu unternehmen, bevor dann der Quali-Zyklus irgendwann zu Ende geht und dann mal irgendwann alle Plätze weg sind. Genau, und dann habe ich halt wirklich fleißig vor mich hin trainiert und bin dann darüber gefahren und ich hatte also wirklich, das muss man sagen, viel, viel Glück. Ich bin da über persönliche Connections an so eine Art Gastfamilie gekommen, die mich bei sich zu Hause aufgenommen haben und die wirklich alles mit mir da gemacht haben. Irgendwie mein Gastvater ist dann morgens mit mir um 6:30 zu einem See gefahren und ist da mit dem Kanu, hat er mich begleitet, damit ich Freiwasser schwimmen unter Wettkampfbedingungen schon mal üben kann. Und die Radstrecke sind sie mit mir erkunden gefahren, haben mich dann irgendwie mit dem Auto begleitet und sind da, ne, mit mir rumgefahren und so. Also haben wirklich wahnsinnigen Aufwand betrieben, damit ich wirklich alles perfekt habe und beste Bedingungen habe, um da mein Rennen zu machen. Ja, und so long story short, ich meine, am Ende wissen wir ja jetzt, ich habe noch weitere Versuche unternommen, es hat nicht geklappt. Das Rennen lief dann so, dass das Schwimmen so war, wie ich es mir ungefähr erwartet habe. Das war ganz gut. Beim Radfahren habe ich wirklich auf der ersten Runde ganz tapfer gesagt, okay, ich überpace nicht so sehr. Habe aber dann so nach 100 Kilometern eine Panne gehabt. Und da muss ich sagen, dass das also grenzt an Blödheit einerseits und andererseits habe ich ein wahnsinniges Glück gehabt, weil was passiert war, ist, ich habe meine Kette beim Schalten verloren in so einem leichten Anstieg und die Kette hat sich auch nicht wieder dazu bewegen lassen, von alleine quasi wieder drauf zu kommen. Also habe ich angehalten, habe mir das Ganze angeschaut und habe gedacht, irgendwas stimmt ja hier nicht. Und habe dann gesehen, dass meine Hinterachse sich komplett gelöst hatte. Also die Steckachse steckte noch lose quasi drin, aber da war nichts mehr festgedreht. Und also ich kann mir das nur so erklären, dass ich, als ich das Rad zusammengebaut habe, die nicht ordentlich festgezogen habe und sie sich dann sukzessive über ganz, ganz viele Schaltvorgänge und den Druck darauf dann halt irgendwann gelöst hat. Wo ich dann auch schon gedacht habe, so, ja, ne, die Achse steckt jetzt, also die steht da noch drin, aber nur, weil da quasi mein Gewicht irgendwie da drauf gelagert hat, dass das nicht mehr um die Ohren fliegt. Und das war halt ein Rennen, ne, mit den vielen Höhenmetern, da ging es ordentlich bergauf, aber auch ordentlich bergrunter, wo ich dann schon gedacht habe, so, boah, was für ein Glück, dass mir das hier in so einem kleinen Anstieg passiert ist und nicht irgendwie auf einer Abfahrt. Ich bin da teilweise über 70 km/h gefahren. Wenn sich dann hinten die Achse verabschiedet, ja, da will ich gar nicht drüber nachdenken, so, ne? Und das habe ich dann mit Hilfe von einem, ich hatte tatsächlich auch den passenden Schlüssel, um diese Achse festzudrehen. Ich hatte alles Mögliche dabei, aber so einen großen Schlüssel für die Hinterachse hatte ich tatsächlich nicht dabei. Dann musste ich auf den Bike-Mechanik warten und habe am Ende irgendwie 15 Minuten verloren. Und habe dann halt gedacht, okay, ich muss ja jetzt die Zeit so ein bisschen wieder rausfahren, die ich da verloren habe. Habe mich dann natürlich auf den letzten 80 Kilometern doch wieder ganz ordentlich auch abgeschossen. So, weil ich gesagt habe, okay, ne, ich kann jetzt hier nicht so viel Zeit verloren haben. Also Gas gegeben, Gas gegeben, Gas gegeben. Und dann beim Laufen halt auch schon, ja, losgelaufen und gedacht, okay, ne, es ist jetzt, im Grunde muss ich eh davon ausgehen, dass meine Chance auf den Quali-Slot weg ist. Also gehe ich jetzt volles Risiko. Und ich wollte so irgendwas unter 5 Minuten, knapp unter 5 Minuten auf dem Kilometer laufen. Und ich bin auf den ersten 10 Kilometern sowas wie 4:15 gelaufen. Weil ich einfach gesagt habe, so, es ist jetzt sowieso egal. Also, ne, ich kann jetzt hier auch hochgehen, weil wenn ich es nicht versuche, dann ist der Slot mit Sicherheit weg. Also versuche ich es jetzt einfach und riskiere dann im Zweifel relativ hart dafür bezahlen zu müssen. Und das war dann auch so. Überraschung.
Spoiler.
Also tatsächlich auch später, als ich gedacht hätte, tatsächlich. Also es ging wirklich so bis nach der Halbmarathonmarke ging das sogar gut. Wo ich so im Nachhinein schon gedacht habe, das war im Grunde schon überraschend, dass es so lange gut gegangen ist. Also ich hätte erwartet, dass ich, wenn ich platze, viel früher platze. Aber gut, war dann am Ende trotzdem so und ja, ich habe es dann ins Ziel gebracht. Dann war im Grunde die Enttäuschung am nächsten Tag bei der Slotvergabe die währte nur kurz, weil ich hatte so angepeilt von meinen Zeiten, also grob, was ich gedacht hatte, war, dass ich, wenn es gut läuft, so knapp 10 Stunden brauche. Und dass ich gemessen an den vergangenen Jahren, wenn man dann mit 10 Stunden in den Top 10 gelandet wäre, dann hätte ich ja dieses Mal sicherlich eine Chance, wenn die Zeiten ähnlich bleiben, dass ich dann irgendwie einen Slot schon mitnehmen kann. Ich habe dann was mehr als 10 Stunden gebraucht, also Ziel verfehlt, aber als ich dann die Zielzeiten gesehen habe, die da aufgerufen worden sind, muss man halt sagen, das Niveau hat sich extrem verändert im Vergleich zu den vorigen Jahren. Also der Sieger des Rennens, da waren keine Profis am Start. Der Sieger des Rennens hat einen neuen Kursrekord um etwa 30 Minuten Verbesserung aufgestellt. Also hat irgendwie 8 Stunden 42 gebraucht. Zum Vergleich, im Jahr davor hat er mit, glaube ich, 9:24 gewonnen oder sowas in der Art. Und ist hinten drauf als Age Grouper ein Marathon von 2:42 gelaufen. Nach so einer harten Radstrecke, wo man einfach mal sagen muss, es gibt Profi-Männer, die das nicht stabil laufen können und der bringt da so ein Rennen hin. Und am Ende hätte man, glaube ich, eine 9, irgendwas um die 9:20 ist der letzte Slot gegangen.
Oha.
Wo ich dann gesagt habe, okay, also auch an meinem perfekten Tag, da brauche ich nicht lange trauern, da brauche ich mich nicht lange ärgern. Das hätte ich nicht drin gehabt, leistungsmäßig. Von daher brauche ich mich über diesen Defekt nicht zu lange ärgern und über mein Pacing nicht zu lange ärgern, sondern das war von vornherein, ja, wenn man gewusst hätte, wie das Niveau sich da entwickelt, hätte ich mir diesen Trip sparen können. Das war total, total schön. Ich habe da schöne Erinnerungen mitgenommen. Ich war mit meiner Gastfamilie, wir waren angeln, wir waren ein Footballspiel gucken und haben wirklich viele coole Sachen zusammen erlebt. Und irgendwie ist auch eine tolle Freundschaft entstanden. Und wir haben auch immer noch regen Kontakt. So, und das ist total schön und wertvoll. Aber was das Sportliche betrifft, hätte man da nicht hinfahren müssen. Das ist, ja, das hat sich also vom Niveau her deutlich verändert. Ja, und dann war im Grunde auch für mich schon im Vorfeld klar, ja, wenn das nicht klappt, brauche ich einen Plan B. Der Plan B lag im Grunde fertig schon in der Tasche. Und ich habe mich dann Montag, nachdem ich von der Slotvergabe kam, da bin ich dann natürlich trotzdem hin, nur um mal zu gucken, was es so gebraucht hätte. Und als wir von der Slotvergabe zurückgekommen sind, habe ich mir einen Kaffee gemacht, habe mich hingesetzt und habe mich für das nächste Rennen angemeldet. Wie man das vernünftigerweise so macht, nicht irgendwie recovern und irgendwas. Also ich war noch nicht ganz imstande, mir wieder selber Schuhe anzuziehen ohne fremde Hilfe, aber fürs nächste Rennen anmelden kann man sich ja schon mal.
Das kann man ja von der Couch aus.
Ja, das ging prima. Tut auch gar nicht so sehr weh. Genau, dann habe ich mich für den Ironman Cozumel angemeldet in Mexiko. Ja, auch in dem
Krass.
Wissen, dass Hannes Hawaii Tours da halt so eine Wettkampfreise hin anbietet. Das heißt, ich kriege da so ein bisschen, ich sag jetzt mal, rundum sorglos Paket, brauche mich selber um nicht viel kümmern und bin dann mit denen dann nach Cozumel gefahren und habe halt wirklich nach Wisconsin 2 Wochen die Füße hochgelegt. Und dann war halt klar, okay, jetzt habe ich 2 Monate Zeit für die Vorbereitung. Das ist halt nicht viel Zeit. Deswegen habe ich dann nach 2 Wochen bin ich wieder eingestiegen. Und das muss ich sagen, das war schon arg hart. Also so vom Motivationalen her, ich glaube, rückblickend betrachtet hätte ich mir mehr Pause nehmen sollen. Weil als ich wieder eingestiegen bin, war ich, also körperlich vielleicht schon so weit, aber so mental, ich hatte lange, lange auf diesen Ironman Wisconsin hingefiebert. Ich habe mir den ausgesucht und mich dafür angemeldet und dann habe ich so einen Countdown gemacht. Das hat vielleicht der eine oder andere auch, wenn Power and Pace dann mal so meine Stories bei Instagram repostet hat, gesehen. Der Countdown hat mal angefangen mit irgendwas um die 370 Tage oder sowas und habe halt wirklich über ein Jahr lang auf diesen Ironman Wisconsin hingefiebert und hingearbeitet. Und ich bin da hingeflogen in der absoluten Überzeugung, ich gehe da hin, ich hole mir meinen Slot und kann mich dann lange, lange auf Hawaii freuen. Und dann so von jetzt auf gleich umzuschalten und zu sagen, okay, ja, dann halt nicht Wisconsin, dann jetzt eben Cozumel. Und zwar in, weiß ich nicht, sowas um die 70 Tage, also das waren noch nicht mal dreistellig.
Krass.
Das hat sich im ersten Moment für mich nach einer guten Idee angehört, einfach zu sagen, ich trauere jetzt hier gar nicht lange, ich stecke jetzt nicht lange den Kopf in den Sand, ich lege jetzt ein bisschen die Füße hoch, bin dann körperlich wieder auf der Höhe und dann geht's weiter. Aber jetzt im Rückblick würde ich sagen, das war zu früh, das war zu schnell, das war, also mental ist mir das echt nicht leicht gefallen, mich da wieder aufzuraffen. Und also wirklich ausdrücklich mental. Also, ne, weil körperlich die Leistungsfähigkeit, die war auch schnell wieder da. Ich konnte meine Werte auf dem Rad treten, ich konnte meine Zeiten auch laufen, wie ich sie laufen wollte. Das war alles, hat alles funktioniert. Und ich habe dann bei Cozumel ja so, also im November, Ende November und sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen, habe ich dann hier halt auch so Indoor Heat Prep gemacht, ne, also mit vielen, vielen Schichten Klamotten und Kamin an und Tür zu und kein Ventilator an, mich da wirklich auf die Hitze eingestellt. Das
Krass.
hat körperlich alles funktioniert, aber es war so oft so, dass ich so richtig keinen Bock hatte. Dass ich wirklich Einheiten gemacht habe und auch durchziehen konnte. Also so mental, das hat schon funktioniert, mich dann dazu zu zwingen. Da habe ich so die mentale Stärke schon irgendwo gefunden. Aber teilweise loszulegen, war teilweise so schwierig. Ich hab manchmal mit meinen Laufschuhen auf der Treppe gesessen, um einen Lauf zu starten und habe mich dabei erwischt, wie ich so 30 Minuten irgendwie mit dem Handy noch da sitze und irgendwie so Doomscrolling-mäßig ein Reel nach dem anderen noch gucke und das schaue ich mir noch an und das schaue ich mir noch an. Alles Mögliche, nur um jetzt nicht loszulaufen. Weil ich eigentlich keinen Bock hatte und kein Feuer und keine Lust dafür hatte, mich so richtig zu quälen und so richtig dafür zu trainieren. Also so gerade die ersten Wochen der Vorbereitung auf Cozumel waren da wirklich mental nicht gut. Das war echt eine Herausforderung. So, das ist dann irgendwann besser geworden. Jetzt immer so die letzten 3, 4 Wochen habe ich schon Bock drauf bekommen, je mehr ich mich auch mit dem Rennen konkret auseinandergesetzt habe. Und ja, weil es halt auch einfach wirklich, es ist eine schöne Insel, es ist ein super schönes Reiseziel und mit dem Ganzen drumherum. Dann hat sich noch durch so ein bisschen eine glückliche Fügung das ergeben, dass ein Kumpel von mir, der Daniel, mit dem ich zusammen, ich weiß gar nicht, war ich 2023, war ich glaube ich ja mal als Guide in einem Power and Pace Camp mit dabei. Auf Fuerteventura und da war der Daniel auch mit als Guide. Und da haben wir uns kennengelernt, waren zusammen auch in Thun am Start, also wir kennen uns schon eine ganze Weile und der ist auch auf Cozumel gestartet und
Ach,
hat sich die
cool.
Möglichkeit ergeben, dass wir uns ein Zimmer teilen und das war irgendwie so, das hat dann so ein bisschen die Stimmung gehoben und so die Motivation zu stärken oder gestärkt, dass wir sagen so, hey, ne, ich habe da jemanden, mit dem fliege ich zusammen dahin und wir machen das zusammen und wir holen uns das zusammen und das war irgendwie so, das war cool. Das
Schön.
hat es dann so auf der Zielgeraden besser und einfacher gemacht. Genau, ja, und dann, wie gesagt, volle Heat Prep gefahren. Teilweise wirklich hier irgendwie 5 Stunden mit Pulli und ohne Ventilator auf der Rolle gesessen. Und also so bis zu dem Punkt, dass mir war nur noch kalt. Ich habe wirklich nur noch überall gefroren. Ich bin überall mit Jacke und Pulli rumgelaufen, weil mir nur noch kalt war und mein Körper echt auf Hitze eingestellt war. Ja, und dann kam ich nach Cozumel und das war also ein Traum. Es ist wirklich super, super schön dort. War ein tolles Hotel. Radstrecke war schön und ja, habe einfach echt eine super Zeit gehabt vor Ort. Auch das Rennen da im Meer ist halt absolut traumhaft. Man schwimmt irgendwie also an 9 von 10 Tagen hat man da wohl Rückenströmung. Man braucht
Ach
kein
ja.
Neo einpacken, weil es super warm ist. Na, also da gibt es ja diese Diskussion mit Christian Blumenfels.
Genau.
Bestzeit, ob man die überhaupt zählen kann, weil so viel Rückenströmung war.
Ja.
Genau, ja, dann kam halt irgendwann das Rennen. Und tatsächlich, obwohl kein Neo erlaubt war, also Neo braucht man da gar nicht einpacken, praktischerweise, bin ich ohne Neo glatt 1 Stunde geschwommen. Zum Vergleich, in Wisconsin bin ich mit Neo 1 Stunde 5 geschwommen. Also die Rückenströmung, die funktioniert. Und das war halt dann schon so irgendwie ganz cool. Und dann bin ich aufs Rad gestartet und habe mich gut gefühlt, habe mich fit gefühlt, bin losgestiefelt und habe dann tatsächlich eine größere Radgruppe gefunden, bei der man so dann ja gemeinsam fahren konnte. Man muss ehrlicherweise sagen, das finde ich, kann man transparenterweise auch mal so sagen, das war dann sicherlich nicht mehr alles zu 100% in dem legalen Rahmen. Ich habe am Anfang versucht, vorne aus dieser Gruppe rauszufahren, weil ich gesagt habe, ey, ne, das Letzte, was ich will, ist mir jetzt hier mit einer Zeitstrafe schaden. Aber das war eine Gruppe, das waren 25, 30 Leute,
Alter, krass.
um da vorne rauszufahren. Das war einfach nicht, also wirklich nicht möglich. So, das habe ich nicht geschafft. Und dann hätte ich mich halt nur hinten rausfallen lassen können. Also habe ich immer versucht, so im Rahmen dessen nach vorne Abstand zu lassen, dass es halbwegs legal ist und dass es jetzt nicht so komplett belgischer Kreiselmäßig ist. Und in der Radgruppe war der Daniel auch mit unterwegs. Und als ich dann halt irgendwie das zweite Mal versucht habe, vorne rauszufahren, hat er gesagt so, ey, lass es. Du schießt dich hier nur ab. Es hat keinen Zweck. Du kommst von dieser Gruppe nicht weg, weil dafür zu viele, zu schnelle Leute vorne drin sind, die kein Interesse haben, hier einen fahren zu lassen. So, ne, versuch einfach, dass du es legal hältst und spar einfach die Kräfte und sei dankbar für das Geschenk, was du hier halt kriegst. Weil gleichzeitig stellte sich halt relativ schnell auch raus, so die Kampfrichter, die sind daran vorbeigefahren, die haben sich das angeschaut und haben halt nichts gesagt, also noch nicht mal jemanden ermahnt oder verwarnt und sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann, ne, wenn da wirklich sehenden Auges auch drüber hinweggesehen wird, ja, dann nimmt man es einfach mal so an, wie es ist. Und das war dann halt wirklich auch ein schweineschnelles Radfahren. Also es ist eine ganz flache Strecke da in Cozumel. Und so nach knapp 90 Kilometern hatten wir einen 41er Schnitt auf der Uhr. Also waren unterwegs, um nach etwas weniger als 4,5 Stunden das Rad abzustellen.
Wow.
Und also das lief wirklich wie am Schnürchen.
Ja, wortwörtlich nicht.
Und ja, leider, leider. Dann ist es leider passiert, es ist eine Strecke, man fährt 3 Runden, a 60 Kilometer um die Insel rum. Und dann kommen halt auf der zweiten Runde irgendwann langsamere Schwimmer dazu, die man dann überrundet. Und dann ist leider vor mir einer rausgezogen, ohne zu gucken. Und den war ich dann am Überrunden und habe dann quasi so ein bisschen den Lenker verrissen, bin einfach nur schnell links raus. Und die haben da so, haben dazu Katzenaugen gesagt. Das ist im Grunde so eine Art Betonpöller auf der Mitte der Straße, die
Nee.
mit so Reflektoren sind, einfach relativ hoch. Ich sag mal, 3 Zentimeter ragen die aus dem Asphalt raus, würde ich jetzt mal so grob tippen. Einfach als Markierung für die Fahrbahnmitte der Straße. Und da habe ich halt so ein Katzenauge in voller Fahrt mit irgendwie über 40 Klamotten halt voll mitgenommen. Und dann habe ich erst gedacht, jetzt haut's mich hin. Ist nicht passiert. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt mach's gleich einmal pfft und die Luft ist weg. Auch das ist nicht passiert. Dann habe ich kurz gedacht, vielleicht habe ich heute wirklich einfach meinen Glückstag. Aber 10 Kilometer später war dann die Luft raus und ich war auf der Felge unterwegs. Da habe ich gedacht, okay, gut, es nützt ja jetzt nichts. Ich mache mir hier mein Rad kaputt und was nicht noch alles. Dann habe ich angehalten, habe dann halt schnell mit CO2 einmal nachgepumpt, dass der Reifen wieder voll war und habe gedacht, vielleicht, ne, fahre tubeless, vielleicht ist ja irgendwie ein kleines Loch drin, was ich jetzt mit Dichtmilch wieder zuziehen kann und dann ist wieder alles gut. Und bin dann weitergefahren. Die Gruppe war dann weg und das hat man auch direkt gemerkt, dass ich so mit den Watt, die ich vorher getreten bin, nicht mehr das Tempo fahren konnte, was ich vorher gefahren war. Da sieht man mal, was das auch tatsächlich ausmacht, habe ich in dem Moment so gedacht. Aber leider hatte ich mir damit so einen Schleicher gezogen. Ja, 15 Kilometer später war der wieder platt. So, dann habe ich wieder angehalten, wieder nachgepumpt und habe dann im Grunde alle 10 bis 15 Kilometer diese Prozedur wiederholt. Einmal hat mir so ein mobiler Radmechaniker mit einer Pumpe geholfen und dann habe ich also sukzessive meine CO2-Vorräte, die ich dabei hatte, meine 2 Kartuschen da halt entleert, um das wieder irgendwie voll zu kriegen. Aber ja, der Reifen wollte die Luft nicht mehr halten und so habe ich dann halt über die Stopps immer wieder mehr Zeit verloren und mehr Zeit verloren und mehr Zeit verloren. Und habe dann irgendwann, und das war halt so der große Fehler, der dann passiert ist, in der Hitze des Gefechts, sag ich mal, habe mir so 10 Kilometer vor Schluss gedacht, komm, egal, scheiß drauf, ich schlepp das Ding jetzt irgendwie nach Hause, weil ich habe dann so aus der Aero-Position raus, wenn ich mich relativ weit nach hinten gesetzt habe, das Vorderrad war betroffen, wenn ich das Vorderrad entlaste, dann kann ich immer noch so 36, 37 km/h fahren. Und damit komme ich jetzt irgendwie noch die letzte Viertelstunde, schleppe ich mich jetzt ins Ziel und stelle einfach das Rad ab. Und dann kann ich ja immer noch einen vernünftigen Marathon laufen. Das wird schon jetzt irgendwie klappen. Ich halte jetzt nicht nochmal an, um nochmal nachzupumpen. Und das hätte ich mir besser gekniffen, weil ich mich dann tatsächlich an der vorletzten Kurve, wenn man dann in die Stadt reinkommt, vor der Wechselzone, also wirklich 500 Meter vor der Wechselzone, kommt so eine 90-Grad-Linkskurve und der Reifen war halt platt. Und ich habe ein bisschen überschätzt, wie schnell ich diese Kurve nehmen kann und habe mich dann, also der Reifen hat sich quasi komplett einmal um die Felge gewickelt und dann hat es mich geschmissen. Ich war nicht wahnsinnig schnell, so, ne, gemessen daran, wie schnell man mit dem Rad grundsätzlich ja fährt, aber es hat halt ganz ordentlich wehgetan. Ich habe halt sofort gemerkt, okay, das war jetzt richtig schlecht. Da hat irgendwie irgendwas ist da gerade kaputt gegangen. Ich habe mich dann irgendwie aufgerappelt und habe mich dann die 500 Meter in die Wechselzone nochmal wieder geschleppt. Habe mich dann hingesetzt erstmal und habe gedacht so, boah, scheiße, was machst du denn jetzt? Weil ich halt direkt gemerkt habe, ich kriege nicht gut Luft. Mir tut irgendwie die Brust weh, mir tut so der Brustkorb weh. Ich hatte Rückenschmerzen und es war so, ich wusste, okay, das ist nicht gut jetzt hier. Aber dann habe ich halt gedacht, ich probiere das jetzt trotzdem. Also, ne, mal, ich laufe jetzt mal los. Aufhören kann ich ja dann immer noch. Und Spoiler, aufhören ist was, das ich überhaupt nicht gut kann. Und da bin ich losgelaufen und habe, am Anfang war ich noch voll mit Adrenalin, die ersten 2 Kilometer ging es noch halbwegs. Und dann habe ich halt gemerkt, ich kann eigentlich überhaupt nicht tief Luft holen, ich kann überhaupt nicht durchatmen. Und habe es dann im Prinzip, ja, es waren 3 Runden à 14 Kilometer, die man da läuft. Am Ende der ersten Runde war ich an dem Punkt auszusteigen. Habe ich gedacht, so, also man läuft quasi 7 Kilometer aus der Stadt raus, dann ist man sehr, sehr weit von allem weg und läuft dann wieder zurück in den Start-Ziel-Bereich. Und ich habe gedacht, okay, nach der ersten Runde lässt es bleiben. Es macht keinen Sinn. Ich wandere das hier nur gewaltmarschmäßig zu Ende. Aber das hat ja mit Laufen nichts mehr zu tun und das ist ja sportlich alles irgendwie. Ja, und dann war da einer aus der Hannes Hawaii Tours Reisegruppe, der kurz vorher krank geworden war, der deswegen nicht starten konnte.
Noch auch bitte.
Und der ist dann ein Stück mit mir gegangen. Nico, an der Stelle viele Grüße und vielen Dank dafür. Der hat mich dann im Prinzip da wieder reingequatscht, so nach dem Motto: Guck mal, eine Runde hast du jetzt schon geschafft und du bewegst dich doch weiter vorwärts, ne, ins Ziel bringen kannst das doch trotzdem. Da hab ich gedacht: Ja, ja, komm, fängst du die zweite Runde mal an. Habe ich die zweite Runde irgendwie rumgebracht. Habe auf der Strecke dann so meine Buddies, die ich da hatte, den Daniel und noch einen anderen Athleten, den ich da kennengelernt hatte. Immer wenn ich sie gesehen habe, habe ich die angefeuert und nach vorne geschrien. Mit Erfolg. Die haben dann auch beide ihre Slots geholt.
Ach, mega.
Und also richtig, richtig gute Rennen gemacht. Und dann war irgendwann so die zweite Runde auch geschafft. Und dann habe ich halt gedacht: Naja, komm, jetzt kannst du auch nicht mehr, also ne, jetzt noch aufzuhören für die letzten 14 Kilometer. Das dauert jetzt halt nochmal 2,5 Stunden, aber ist ja egal, ne? Ich spaziere das jetzt hier zur Not zu Ende und irgendwie geht's dann schon. Und ich hatte so nach Wisconsin schon meiner Tochter zu Hause die Medaille mitgebracht, dann hat sie sich sehr darüber gefreut und ich habe dann so in den ganz schlimmen Momenten habe ich gedacht: Okay, wie erkläre ich meiner Tochter, dass ich keine Medaille für sie mitgebracht habe,
Ach
obwohl sie
ja,
weiß, dass
schön.
das zu so einem Rennen dazugehört. Und das war dann am Ende das, was mich ins Ziel gebracht hat, dass ich gesagt habe, ich kann und will meiner Tochter nicht erklären, warum Papa heute keine Medaille für dich dabei hat, obwohl er dafür extra bis nach Mexiko geflogen ist. Ja, und habe das dann irgendwie ins Ziel gebracht und es war wirklich. Das war dann schon sehr emotional. Da war ich sehr, sehr enttäuscht und das hat mich auch hart gepackt, weil ich glaube, das glaube ich auch jetzt so am Ende dieser Reise, ich glaube, so nah an einem Quali-Slot wie in Mexiko bis zu diesem Zwischenfall, wodurch ich mir dann den Schleicher da eingefangen habe, ich glaube, so nah dran war ich bei keinem anderen Rennen. Also ich bin sehr, sehr sicher, der Daniel ist in dieser Radgruppe bis ins Ziel gekommen, ganz easy, und hat dann seinen Marathon gelaufen und der hat irgendwie, ja, es gab ja auch in Cozumel, das war mit einer der Gründe, warum ich mich da angemeldet habe, gab es ja 100 Slots,
Ach
so
krass,
viel wie
ja.
bei keinem anderen Rennen. Und also ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn ich halbwegs normal hätte laufen können und mit dieser Gruppe nach 4,5 Stunden das Rad abgestellt hätte, dann wäre ich ganz gesichert in die Slots gelaufen. Also das hätte sehr, sehr gut funktioniert. Aber soll keine Ausrede sein, ne? Also es hat nicht funktioniert. Aber das hat mir halt im Nachgang echt wehgetan, weil ich gedacht habe, so nah dran wie jetzt hier war ich, glaube ich, also in Wisconsin war ich ja weit weg. Und dann komme ich dahin und habe echt ein gutes Rennen, habe mein bestes Schwimmen aller Zeiten und habe ein gutes Radfahren bis zur Hälfte. Und dann diesen Mist, da habe ich mich halt einfach wahnsinnig über diese Unkonzentriertheit geärgert und gedacht, so nah kommst du so schnell nicht wieder dran. Ja, und dann war ich wieder zu Hause. Es hatte sich dann rausgestellt, im Nachgang, ich habe mir bei dem Sturz 2 Rippen gebrochen und die Lunge irgendwie gequetscht und
Oh
war also
Gott.
rückblickend betrachtet, meine Frau ist ja Ärztin. Ich habe mir das ein oder andere darüber anhören dürfen, wie vernünftig das ist, unter diesen Voraussetzungen so ein Rennen dann da mit Gewalt zu Ende zu bringen und so mehr auch aus Sturheit. Ja, das war schon, ich glaube, da habe ich meinen Lieben zu Hause, die da alle mitgefiebert haben, auch echt viel Sorgen bereitet, indem ich dann halt, ne, weil ich meine, die verfolgen das auf dem Ticker, die sehen, es läuft gut und dann sehen sie auf einmal, irgendwas ist
Läuft gar
passiert.
nichts.
Und dann auf dem Laufen halt so ganz schlecht. Ja, und dann hören sie halt im Nachgang, ich bin gestürzt, ich habe echt auch, die erste Nacht habe ich überhaupt nicht geschlafen, weil ich wirklich Schmerzen hatte, auch also gebrochene Rippen sind schon ganz schön ätzend irgendwie. Ja, da habe ich denen schon, glaube ich, ganz ordentlich Sorgen gemacht. Meine arme Mama zu Hause, die leidet eh schon immer, wenn ich sowas mache, aber wenn sie dann noch irgendwie mitkriegt, irgendwas stimmt nicht, dann ist es gleich ganz vorbei. Und das halt ja nun aus Mexiko kommend, wo da war ja niemand dabei, der jetzt irgendwie mal nach Hause hätte durchgeben können, so auf die Schnelle. Er ist auf der Strecke, es ist soweit okay und was auch immer. Das heißt, die wussten ja alle gar nicht, was los ist. Von daher, ja, das war schon nicht so mega erfolgreich, das Ganze.
Ich will einen Einschub machen an der
Ja,
Stelle.
mach mal.
Also erstmal das Positive vorweg. Ich glaube, ich bin bei weitem nicht die Einzige, die gerade denkt, was hast du für eine Willensstärke und für ein, ich formuliere es mal so salopp, heftiges Mindset ab dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, du qualifizierst dich für Kona an den Tag gelegt, dass du trotz dieser Rückschläge, und ich glaube, das darf man einfach ganz konkret auf den Punkt so nennen, an diesem Traum festhältst und allen Widrigkeiten zum Trotz da dran bleibst. Also ich merke das auch jetzt in den letzten Tagen und Wochen, wie wichtig es einfach ist, dran zu bleiben. Aber dass es einen manchmal echt Überwindung und Kraft kosten kann in den verschiedensten Lebensbereichen. Also, denn ist an der Stelle mein allergrößten Respekt.
Ja, vielen Dank. Andersrum könnte man sagen, das ist eine sehr nette Formulierung für meine Güte, bist du stur.
Ja, aber ich habe mir
So.
gerade gedacht, als du meintest, dass du schon auch ganz schön stur bist, habe ich mich gefragt, inwiefern man je nachdem, mit welchen Ambitionen man so unterwegs ist, vielleicht ein bisschen, oh Gott, ey, jetzt darf man niemandem sagen, jetzt fehlt mir das Wort das Substantiv zu stur. Ob es nicht eine kleine Portion
Sturheit.
Sturheit, ist es das?
Vermutlich. Wir benutzen das jetzt.
Ja,
Im
ob man
Zweifel
nicht
haben
eine
wir das
kleine
erfunden.
Portion, mindestens mal eine kleine Portion Sturheit braucht, um so konsequent dran zu bleiben. Und jetzt komme ich kurz zu dem anderen, weil es mir auch sehr wichtig ist. Liebe Leute, macht bitte nichts.
Don't be like Dennis.
Macht nicht, ich wollte schon so salopp sagen, don't do this at home, aber das klingt so einfach dahergesagt. Ich lege euch ans Herz, macht nichts von dem, was du gerade Dennis hier erzählt hast, mit nach dem Sturz auf die Laufstrecke gehen, weil ihr nie wisst, was kommt. Macht das auf gar keinen Fall nach. Dennis hatte einfach großes Glück und das sei dir auch gegönnt, nach all den Widrigkeiten eben. Aber hört immer auf euer Körpergefühl, hört immer auf alle Zeichen, alle Signale des Körpers, folgt denen, weil der weiß am besten, was gut für euch ist und wann es einfach Zeit ist zu sagen, so mental schmerzhaft, wie es gerade sein mag, ich kann das nicht zu Ende bringen. Und dann steht da DNF, aber das ist nicht das Ende der Welt. Ihr habt nur einen Körper, ihr habt nur eine Gesundheit, ihr habt die Familie zu Hause im Zweifel, die da sitzt und bangt, weil irgendwas aussieht, als würde es nicht ganz rund laufen, weil sie im Zweifel auch gar nicht mit an der Strecke ist. Also immer gut auf euch achten und im Zweifel abbrechen. War mir noch
Ja.
wichtig. Ist vielleicht ein kleiner Dämpfer auch an der Stelle, das tut mir
Nein, nein,
leid, aber das
absolut,
musste gesagt
absolut.
werden.
Das ist total wichtig, dass du das sagst. Das ist im Grunde, das meine ich ja auch, ne? Das ist schon auch Sturheit und die Sturheit hat da an der Stelle ganz sicher auch über Vernunft gesiegt und das war nicht das Vernünftige, das zu tun, sondern das war Sturheit. Ja, natürlich, ich habe auch in meinen Körper reingehört und habe mich halt so weit. Ich habe halt gedacht, okay, es tut halt weh, aber meinen Beinen geht es ja gut. So, ne? Ich kann mich ja weiter bewegen. So, und deswegen habe ich das halt durchgezogen. Aber natürlich, realistischerweise muss man sagen, das ist absolut nicht zur Nachahmung empfohlen. Ich bin dann auch quasi von der Ziellinie weg, bin ich direkt ins Medical Tent und habe mich da einmal untersuchen lassen. Und die haben dann einmal so ein bisschen getastet und gesagt, ja, ne, wo hast du denn Schmerzen? Wie ist das denn so? Und ne, tut das weh? Tut dies weh? Ah ja, da wird schon nichts gebrochen sein. Ist wahrscheinlich nur geprellt. Jetzt halt ein paar Tage ruhig machen, aber wirst du ja eh machen. So, also die haben das auch sehr, muss ich sagen, im Rückblick betrachtet, die haben das sehr lax, alles so nach dem Motto, naja, passt schon irgendwie. Und dann habe ich gesagt, naja, guck mal, ich war sogar direkt im Ziel bei den Ärzten. Da kann man mir ja nicht vorwerfen, dass ich nicht vorsichtig gewesen wäre, aber rückblickend betrachtet, ja, wirklich nicht sehr, sehr vorbildhaft damit umgegangen, ehrlicherweise. Von daher, das schon ein guter Hinweis, das auch einfach mal so zu sagen. So schön wie das ist, wenn man Willenskraft hat und ein Rennen mal. Na, also, wir reden ja nicht davon, dass, wenn bei Kilometer 35 auf dem Marathon es irgendwann mal wehtut und dir die Füße wehtun und du dir eine Blase gelaufen hast, du das dann irgendwie durchziehst. So, ne? Mal auf die Zähne beißen ist schon okay, aber das war, glaube ich. Das hatte ja mit auf die Zähne beißen nichts zu tun, sondern ich habe einfach in der Situation ja auch wirklich nicht absehen können, wie viel da jetzt tatsächlich an der Stelle kaputt ist und wie gefährlich das möglicherweise ist. Und es hätte auch schnell mehr kaputt sein können. Ne? Bei so einem Rippenbruch kann schnell mal irgendwie eine Lunge punktiert werden und dann, ja, dann ist das alles ganz schnell gar kein Spaß mehr. Von daher, ich habe das so durchgezogen, aber ich habe Glück gehabt, dass das alles so gut gegangen ist. Und ja, es ist gut, das auch mal so ehrlich auszusprechen an der Stelle. Genau.
Okay, also zwei, ich sag mal so offiziell zweiter Anlauf kann man schon so sagen, ne, Cozumel?
Ja.
Ja. Ist auch heftig verlaufen, glaube ich, so kann man das schon sagen. Dann bist du hoffentlich wieder gut und den Umständen entsprechend heil nach Hause gekommen.
Ja, also ne, mit ordentlich Schmerzen, also so 10 Stunden im Flugzeug sitzen war gar nicht so schön. Also noch weniger schön, als es ohnehin schon ist. Aber das war wirklich ja, nicht toll. Und auch dann jetzt hier, also als ich dann nach Hause gekommen bin, da habe ich so ein bisschen versucht, die Lehre aus Wisconsin zu ziehen und habe mir gesagt, so jetzt gebe ich mir mal wirklich Pause. Also für mich war auch klar, das war, glaube ich, am 23.11. war das Rennen, dass ich gesagt habe, und sobald ich nach Hause komme, beginnt für mich Weihnachtszeit. Ich freue mich auf die Weihnachtszeit mit meinen Mädels zu Hause. Ich freue mich darauf, dann hier, ne, alles weihnachtlich zu schmücken und einen Adventskalender zu haben und mich auch, ne, mit meiner Tochter, die ist halt in so einem total tollen Alter, wo sie das ja einfach noch so sehr, sehr enthusiastisch alles mitnimmt und das unglaublich feiert. Und da habe ich halt gesagt, so, ne, auch für den Kopf zu sagen, ich stürze mich jetzt mal hier komplett in die Weihnachtszeit und ich genieße das und freue mich einfach da drauf und kriege auch mal so ein bisschen Abstand. Einerseits, andererseits war schon natürlich auch so der Ehrgeiz im Kopf, so dass ich gedacht habe, ey, verdammt, wenn das nicht passiert wäre, bin ich wirklich, wirklich überzeugt, ich hätte den Slot da holen können. Das wäre leistungsmäßig wirklich absolut drin gewesen. Das glaube ich nach wie vor. Und ich habe dann halt zu meiner Frau gesagt, es würde sich für mich sehr, sehr unvollendet anfühlen, mit so einem Rennen, mit so einem Sturz letzten Endes da jetzt aufzuhören, diesen Traum zu verfolgen, zumal es ist ja noch November, es ist ja der Quali-Zyklus läuft bis August, es ist ja noch viel, viel Zeit. So, soll ich es nicht nochmal, darf ich es nicht nochmal probieren bei einem weiteren Rennen? Und man muss ehrlicherweise auch sagen, der erste Impuls meiner Frau war durchaus eher in die Richtung, dass sie gesagt hat, meinst du nicht, dass es reicht? Ganz ehrlich. Und boah, das war in dem Moment für mich ganz, ganz hart, weil mein Gedanke und meine Antwort waren halt tatsächlich nein, wirklich nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, ich möchte es so für meinen Seelenfrieden nochmal versuchen. Und ich möchte nicht sagen, dass es jetzt eben reicht und ich lasse es jetzt einfach dabei. Ja, und dann haben wir darüber länger und häufiger diskutiert, bis es dann halt so zu dem Punkt kam, dass sie im Grunde, es ist so ein Stück weit einfach, ne, man findet dann einen Kompromiss, dass sie gesagt hat, okay, wenn du wirklich sagst, es ist für dich absolut wichtig, noch einen Versuch zu nehmen, dann mach es in Gottes Namen. Aber ne, so nach dem Motto, aber dann will ich auch nichts mehr hören, so ungefähr.
Ja, ja.
Ja, und dann habe ich mich in der Zwischenzeit halt mit beschäftigt, was gibt es noch für Rennen? Hab dann ganz schnell festgestellt, der Andrang auf die Ironman-Rennen ist extrem. Also wenn man jetzt sich für ein Rennen in Europa hätte entscheiden wollen, hätte ich, glaube ich, noch ungefähr zwischen 2 oder 3 Rennen überhaupt die Auswahl gehabt. Weil ganz, ganz, ganz viel, also so Hamburg ausverkauft, Frankfurt ausverkauft, Kalmar und Kopenhagen und wie sie alle heißen, die später im Jahr sind, also alle schon ganz, ganz lange ausverkauft.
Mhm.
Teilweise wirklich, dass das so Verhältnisse, also nicht wie Challenge Rot, dass es so in 2 Minuten alles ausverkauft ist, aber halt wirklich so, dass Rennen innerhalb von einer Woche ausverkauft waren, nachdem die Anmeldung geöffnet hat. Und dann war irgendwie klar, okay, es wird jetzt kein Rennen geben, bei dem ich einfach von zu Hause mich 3 Stunden ins Auto setze und da bin. Naja, dann schauen wir mal, was es noch so gibt. Und dann war im Grunde das letzte Wochenende schnell in den Fokus gerückt, weil da halt, bei Ironman ist es so, es gibt die meisten Slots ja bei Kontinentalmeisterschaften.
Mhm.
Also ne, zum Vergleich, der Ironman in Thun hat 40 Quali-Plätze. Und sowohl jetzt Südafrika als auch Texas haben als beide als Kontinentalmeisterschaft und ich glaube Frankfurt oder Hamburg ist es dieses Jahr, auch als Europameisterschaft haben dann 75 Plätze, was ja immerhin mal macht nach dem neuen Quali-System doppelt so viel fast sind, wie das bei einem Rennen ist, wie Thun, wo du dann 40 Startplätze für Kona in der Verlosung hast. Und ja, dann war irgendwie klar, okay, Texas oder Südafrika. Da hat man so ein bisschen geguckt, mit Leuten gesprochen, die das eine und das andere Rennen gemacht haben, mir so Erfahrungen abgeholt und halt dann auch wieder so geschaut, ja, was braucht man so für Zeiten, was braucht man so für Leistungen. Und dann hat sich halt aufgrund der Ergebnisse vergangener Jahre hat sich halt herausgestellt, Südafrika ist so ein Rennen, wo du auch mit eher moderaten Zeiten schon mal einen Slot holen kannst, wohingegen Texas wohl offensichtlich auch, ich meine, Herr Blumenfeld hat es ja jetzt auch eindrucksvoll gezeigt, es ist offensichtlich eine sehr schnelle Strecke, potenziell, aber das zeigt halt auch, ne, da muss man schon ganz gesichert Richtung 9 Stunden oder darunter schießen können, um einen Slot holen zu können, und da habe ich dann ehrlicherweise gesagt, so puh, weiß ich nicht, ob ich das drin habe. Und dann tatsächlich ein ausschlaggebender Punkt, den ich dann so mit einbezogen habe, war, Südafrika hat, glaube ich, 1100 Startplätze und Texas mehr als das Doppelte.
Krass.
Für die gleiche Anzahl Slots, das heißt,
okay, ja.
Na, pro Slot kommen einfach viel, viel weniger Leute nach Südafrika. Rein rechnerisch ist da die Chance besser. Und dann, das war aber mehr, als ich mich schon für Südafrika entschieden hatte, der kleine Bonus, aufgrund der schwachen Wirtschaftslage in Südafrika ist dort halt alles viel günstiger.
Mhm.
Die Anmeldung für das Rennen in Südafrika kostet knapp über 400 Euro und normalerweise bezahlst du für eine Langdistanz ja hier irgendwo zwischen 700 und 900 Euro, je nachdem, wo sie stattfindet. Und auch Flug, Hotel etc. ist dort unten deutlich günstiger gewesen, als es in Texas gewesen wäre. Was halt in Anbetracht der Tatsache, ich war im September in Wisconsin, ich war im November auf Cozumel. Irgendwann, ich hatte es ja in der letzten Folge schon erzählt, ich arbeite in Teilzeit. Irgendwann muss man halt auch mal so ein bisschen schauen, wo das Geld für den ganzen Spaß herkommt.
Mhm.
Und mal so ein bisschen drauf achten. Dann war das halt auch ein Aspekt, zu sagen, okay, dann also Südafrika. Und ja, nachdem meine Frau mir dann das Okay gegeben hat, mich dafür anzumelden, habe ich dann wirklich noch so die Weihnachtszeit komplett genossen und wirklich, ich habe ein bisschen, also ich habe schon trainiert, aber jetzt nicht gezielt wahnsinnige Umfänge geschrubbt. Habe dann nach Weihnachten so das übliche Festiv 500-mäßige, ich sitze viel auf dem Rad, um den Weihnachtsbraten abzustrampeln, gemacht und bin dann ab dem 1.1. habe ich quasi die Vorbereitung scharf geschaltet und dann wirklich nochmal alles reingelegt, habe dann auch sehr, sehr streng auf meine Ernährung geachtet. Habe also mit so einem Kalorientracker geschaut, dass ich mich wirklich ganz diszipliniert ernähre. Habe in der Zeit auch nochmal ordentlich Gewicht verloren. Gut, vielleicht auch das, was ich in der sehr genossenen Weihnachtszeit dann zum Teil eben auch easy draufgepackt habe, mal so auf die Schnelle. Aber habe mir halt wirklich dann gefühlt jedes Gummibärchen verkniffen und jedes Popcorn im Kino verkniffen und jede Schokolade und halt wirklich jetzt von Januar an sehr, sehr diszipliniert und straight daraufhin trainiert einerseits und auch von der Ernährungsschraube da wirklich, weil ich gesagt habe, okay, das ist nach allem, wovon ich ausgehen kann, ist das jetzt der letzte Versuch. Das ist die letzte Chance, die ich habe. Dann will ich wirklich nichts unversucht lassen und dann will ich nicht sagen, ich habe gut trainiert, aber am Ende mit 4 Kilo Übergewicht am Start gestanden, die mir dann bei einem Kurs mit ein paar Höhenmetern, also es ist nicht so krass wie in Thun oder in Wisconsin, aber schon geht ein bisschen rauf und runter dort. Na, dann habe ich gesagt, dann will ich nicht auf so einem Kurs mit ein paar Höhenmetern mich dann nachher ärgern, weil ich gedacht habe, naja, man hätte auch noch ein paar Kilo leichter am Start stehen können. Und das war wirklich, muss ich sagen, jetzt so im Rückblick, glaube ich, die beste Vorbereitung, die ich jemals auf einen Wettkampf gemacht habe. Also meine
Cool.
Leistungswerte sind wirklich in allen Bereichen, so hart wie mir das gefallen ist, so die Disziplin, gerade so im Hinblick auf Süßigkeiten. Also ich bin so eine Naschkatze, also so Süßigkeiten, Eis und sowas, da kann
Boah,
ich kaum
liebe ich
dran
auch.
vorbeigehen. Oder
Boah.
wenn dann irgendwie bei uns im Büro jemand zum Geburtstag Kuchen mitbringt. Ja, da bin ich der Erste am Buffet, ne? Machen wir uns nichts vor. Da bin ich wirklich ganz straight monatelang dran vorbeigegangen. Aber ich habe dann halt im Training auch richtig gesehen, habe dann auch darauf geachtet, dass ich mich, ne, wirklich ausgewogen ernähre, sehr proteinreich und halt, ne, wirklich geguckt, dass ich die Einheiten gut fuele und dass ich meine Ernährung so anpasse, dass das der Regeneration halt zuträglich ist. Also wirklich so mal richtig 3 Monate nach Lehrbuch versucht, alles richtig und alles gut zu machen und habe halt echt auch gemerkt, wie das die Leistung im Training geboostet hat und wie wirklich, also meine Laufzeiten sind so gut wie noch nie gewesen und meine Leistung auf dem Rad, obwohl ich so leicht war, wie ich glaube ich das letzte Mal war, als ich irgendwie 18 war oder sowas, keine Ahnung,
Krass, ja.
also wirklich, wirklich richtig, richtig gut und trotzdem habe ich mehr Watt auf dem Rad gedrückt, als ich mit 10 Kilo mehr in der Vergangenheit schon gedrückt habe. Also wirklich, die Leistung war richtig, richtig gut. Ich habe mich richtig gut und richtig fit gefühlt und bin dann nach Südafrika gegangen und ja, um da so den letzten Anlauf zu nehmen, ne? Und ja, das ist jetzt alles noch sehr frisch. So die Eindrücke von da. Aber ja, um den Spannungsbogen nicht so sehr aufzubauen, es hat ja dann am Ende alles nicht so funktioniert, wie ich es mir ausgemalt hatte, obwohl ich wirklich richtig, richtig fit war. Na, also ich bin dienstags vorm Rennen runtergeflogen, über die Nacht. Mit einem Inlandsflug war ich dann mittwochs nachmittags dort. Habe dann einen kleinen Shakeout-Run gemacht und bin donnerstags die Radstrecke anschauen gefahren. Soweit alles gut. Dann ja, habe ich Freitag die Füße hochgelegt. Da habe ich so ein bisschen mit Magenproblemen leider zu tun gehabt. Es war auch irgendwie, ärgere ich mich im Nachhinein, weil ich sicherlich irgendwas Verkehrtes gegessen habe. Wo ich dann gedacht habe, so, ja, okay, ich hatte halt so ein bisschen gedacht, ja, komm jetzt hier irgendwie dir. So ein, ich weiß nicht, was es war, ob es ein Milchshake war, den ich mir gegönnt habe, oder irgend so ein Muffin oder irgendwas. Irgendwas war nicht gut. Wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, meine Güte, hätte man sich das vielleicht bis Sonntag noch aufsparen können, sich da was zu gönnen? Nein, das musste donnerstags vorm Rennen sein.
Ja,
Und prompt
gelernt, Dennis.
wurde mir davon schon. Ja, super, ist total gut. Vor allen Dingen, weil das ja auch sowas ist, was, das hätte man ja nicht absehen können,
Nee.
dass sowas passiert.
Nicht unbedingt, nee.
Ja, aber dann habe ich das so halbwegs in den Griff bekommen, bis zum Rennen. Und ja, eigentlich die Vorzeichen waren gut. Das Wetter war soweit ganz gut gemeldet und dann kam der Rennmorgen. Und beim Schwimmen war ich noch wirklich so, dass ich dachte, jo, jetzt gilt's, jetzt geht's los.
Today's the day.
Ja, also wirklich, ne, dass ich gedacht habe,
Nice.
so und auch es geschafft habe, vielleicht auch so ein bisschen mit diesen Magenproblemen im Vorfeld, dass ich hatte ein bisschen Sorge, ich mache mir zu viel Druck, aber dadurch, dass ich so Magenprobleme hatte, habe ich so ein bisschen so abgeschlossen, fast schon damit, dass ich dachte so, okay, was passiert, passiert. Ich kann jetzt nur noch mein Bestes geben, ich habe alles versucht, ich habe in der Vorbereitung hart trainiert, ich habe mich diszipliniert ernährt, es ist wirklich alles getan, alles vorbereitet, was man vorbereiten konnte. Ich gebe jetzt mein Bestes und das reicht oder das reicht nicht. Und damit kann ich dann irgendwo Frieden finden. Und das hat mich so auf so eine ganz coole Art und Weise eigentlich sehr ruhig werden lassen, dass ich so gedacht habe, ich brauche mich jetzt nicht verrückt machen, ich brauche mich jetzt nicht stressen, ich brauche nicht über 100.000 Sachen nachdenken. Ich habe jetzt mehr als eine Langdistanz gemacht. Ich habe eine gewisse Routine, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich vorhabe, ich weiß, wie mein Plan aussieht. Jetzt muss ich es halt einfach einmal machen. So, im besten Fall ohne irgendwelche Radpannen, im besten Fall ohne irgendwelche Stürze. Das war natürlich schon so, dass ich gedacht habe, boah, es wäre schon irgendwie schön, wenn es jetzt mal mit dem Rad mal alles einfach für 180 Kilometer okay ist. Aber ansonsten habe ich halt wirklich gedacht, so mit freiem Kopf einfach drauf los. Und dann kam der Start vom Rennen und ich bin ins Wasser rein und habe so nach 100 Metern schon gedacht, so was zum Geier ist denn hier los? Also es war gut Strömung und Seegang und damit bin ich null klar gekommen. Obwohl ich vorher Test geschwommen war und auch da schon so ein bisschen Seegang war, ich habe überhaupt keinen Rhythmus gefunden. Ich bin in dieses Schwimmen absolut nicht reingekommen. Frag mich nicht
Shit.
warum, ich kann es ja auch nicht irgendwie rational begründet, es war so gar nicht mein Tag. Und das ist ja so eine Schwimmstrecke, man schwimmt zwei Runden an 1900 Meter mit so einem Australian Exit.
Ach cool, wie in Frankfurt auch,
Und
wa?
ja, vielleicht ist Frankfurt ein bisschen weniger Wellengang,
Davon wollen wir mal ausgehen.
aber ansonsten, genau, dann bin ich halt die erste Runde geschwommen und man ist so auf der ersten Hälfte der Runde ist man halt sehr gegen die Wellen angeschwommen und auf der zweiten Hälfte hat man sie dann mehr so im Rücken gehabt, da war es dann angenehmer. Aber so diese erste Hälfte der ersten Runde, das hat so viel, also auch so Kraft gekostet und die Wellen waren so unrhythmisch, dass ich gefühlt schon mal gedacht habe, okay, um Salzversorgung für das Rennen brauche ich mir schon mal keine Gedanken machen, so viel Salzwasser, wie ich hier geschluckt habe. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt. Ich hatte so gedacht, naja, wenn ich zwischen einer Stunde und einer Stunde fünf schwimme, das war so ein bisschen die Idee. Und dann habe ich nach der ersten Runde auf die Uhr geguckt und hatte über 35 Minuten schon. Und ich habe halt gewusst, okay, ich bin im Grunde schon ein bisschen angeschossen, weil das Schwimmen sehr anstrengend war. Ich schwimme jetzt auf der zweiten Hälfte sicherlich keine 28-Minuten-Runde, weil ich den Kurs jetzt gut kenne, sondern im Grunde wusste ich schon, ab hier wird es nicht mehr schöner.
Mann, ey.
So, und das macht es dann natürlich auch vom Kopf her nicht einfacher, wenn du im Grunde weißt, ja, eigentlich deine Zielzeiten, was du dir so vorgenommen hast, ist nach der ersten Schwimmrunde schon im Eimer. So, zweite Schwimmrunde gemacht, nach einer Stunde 15 aus dem Wasser raus, wo ich so gedacht habe, also das war wirklich mit großem Abstand mein schlechtestes Schwimmen. Ne? Also mein schlechtestes Schwimmen bisher war in Wisconsin mit einer Stunde 5 und
Und
jetzt
das ist
halt
schon
mehr
gut.
als. Und jetzt halt mehr als 10 Minuten langsamer als meine langsamste Schwimmzeit. Ne, also ich habe ja sonst, wie gesagt, Cozumel knappe Stunde und sonst in Rot habe ich immer so eine Stunde 3, Stunde 2, irgendwie so in dem Dreh. In Thun war es, glaube ich, eine Stunde 4, aber so immer so zwischen einer Stunde und Stunde 5, so je nachdem, wie es lief und da halt mal ganze 10 Minuten obendrauf gebuttert,
Ja, ist natürlich ein
wo ich
Brett.
schon, ja, auch so für den Kopf, ne, wo man so denkt,
Klar.
so, okay, das hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte. Aber habe ich gedacht, okay, komm, die Bedingungen waren für alle gleich. Es wird ja nicht sein, dass ich das total hart fand und alle anderen haben sich gedacht, ach, wie schön, Wellengang, super. Und schwimmen jetzt 10 Minuten schneller als sonst. Ich habe gedacht, erstmal abwarten. Dann bin ich aufs Rad und hatte mir vorgenommen, ich möchte wirklich so sehr diszipliniert meine Werte fahren. Und das war halt auch so, was ich mir echt vorgenommen habe. So, ich mache meine Werte und ich versuche mich da mal nicht von irgendwem locken zu lassen, mit irgendwem mitzufahren, irgendwie mich da reinreißen zu lassen. Und was ich vor allen Dingen anders machen wollte, ich habe mal nicht nur auf den Durchschnittswert geschaut. Das hatte ich ja zum Beispiel damals dann so in Thun, hatte ich halt auch, ne, vom Durchschnittswert her, wo ich gedacht habe, das ist so der Durchschnittswert, den ich fahren kann. Aber dann im Nachhinein halt geschaut, ja, der Durchschnittswert hat sich aber dadurch ergeben, dass ich in den Anstiegen reingeballert bin wie blöde und dann halt runter lockerer gefahren bin. Und da habe ich halt gedacht, so, das probiere ich jetzt mal gerade nicht. Ich versuche jetzt mal im Anstieg wirklich nicht über 300 Watt zu gehen und im Durchschnitt halt um die 250 zu fahren. Und ich wollte ganz gerne versuchen, dass der Unterschied zwischen dem Durchschnittswattwert und der Normalized Power, in dem das ja so diese gewichtete Leistungsbeschreibung, also Normalized Power wird ja höher, wenn du zum Beispiel in die Anstiege ordentlich reinstiefelst und dann runter die Füße nur hängen lässt, im Vergleich zum Durchschnitt. Und ich habe gedacht, ich möchte mal versuchen, dass die Normalized Power näher am Durchschnittswattwert ist. Das hat mir, also ist mir wirklich über das Radfahren hinweg echt auch gut geglückt, hinten raus gesehen. Und bin so losgefahren und schon im ersten Anstieg kamen so Leute auch so in so einer Radgruppe mit definitiv keinen 5 Metern Abstand zueinander, kamen die so an mir vorbeigeflogen. Und ich habe so ganz kurz gedacht, lasse ich die jetzt hier einfach fahren? So, oder gehe ich da mit, weil ich habe gedacht, ich kann ja mit denen mitfahren. Ich weiß, dass ich das drin habe, leistungsmäßig. Da habe ich gesagt, nee, komm, ne, egal was jetzt mit diesem Rückstand vom Schwimmen passiert ist, du bleibst jetzt mal bei deinem Plan. Du willst ja nachher noch einen Marathon laufen und der ist verdammt lang und der wird noch viel länger, wenn du dich jetzt hier auf dem Rad schon auf der ersten Runde abschießt. Bleib mal bei dir, mach mal dein Ding. Und das habe ich wirklich, das ist mir nicht leicht gefallen, aber ich habe gedacht, so. Ich will jetzt einmal, das ist der letzte Versuch, ich will jetzt einmal auch diesen Lerneffekt haben aus den vorigen Langdistanzen zu sagen, das ist ein langes Rennen und ich bleibe jetzt mal wirklich diszipliniert bei meinen Wattwerten, bei meinen Bereichen. Und das habe ich, so auf der ersten Runde habe ich mich dazu so ein bisschen zwingen müssen. Und auf der zweiten Runde, im ersten Anstieg, habe ich genau die Gruppe, die mich auf der ersten Runde da so abgestellt hat, habe ich die alle an der Schnur gezogen, wie sie so da waren, habe ich sie wieder eingesammelt. Und die haben es offensichtlich geschafft, sich auf der ersten Runde so breit zu schießen. Die habe ich danach auch nicht mehr wieder gesehen. Da war Ende. So.
Guck an, ey. Und weg
Wo
waren
ich,
sie.
genau, wo ich dann auch gedacht habe, so, ach, guck mal, ne?
Wenn eine Strategie aufgeht, ist doch gut, wa?
Dauert das Rennen etwa länger als 60 Kilometer? Das ist ja eine verblüffende Erkenntnis. Und habe dann halt auch, ich hatte auf der ersten Runde einige Leute fahren lassen. Und hab die auf der zweiten und dritten Runde und teilweise beim Laufen dann alle eingesammelt, wo ich echt gedacht habe, so, hey, wow, das ist ja wirklich mal ein cooles Learning, live am lebenden Objekt zu sehen. Ich fahre einfach durch. Ich habe auch alle Runden tatsächlich von den Wattwerten sehr, sehr gleichmäßig. Also alles so in dem Bereich, bin das sehr, sehr straight von Anfang bis Ende durchgefahren. Auf der letzten Runde habe ich dann irgendwann so nach 150 Kilometern gemerkt, mir tun Nacken und Schultern weh, weil der Straßenbelag in Südafrika auch nicht überall so toll war und so ein bisschen bumpy roads und dann wird man halt einfach durchgeschüttelt und irgendwann ist es so für Nacken und Schultern nicht mehr so cool. So, das hat dann irgendwann ein bisschen wehgetan, aber das hat ja mit der körperlichen Leistungsfähigkeit in dem Sinne nichts zu tun. Und dann habe ich mir halt auch so vom Kopf her zwischendrin gesagt, so, ist ja egal, was auf dem Schwimmen passiert ist, aber du weißt ja überhaupt nicht, mit was für Zeiten hier am Ende die Quali-Plätze weggehen. Du weißt überhaupt nicht, wie tief ein Rolldown möglicherweise läuft. Also einfach bei dir bleiben, mach dein Rennen, mach deine beste Strategie und dann wird das schon alles gut gehen. Und hab dann irgendwie nach 5 Stunden 8 das Rad abgestellt, recht guten Wechsel auch gemacht und bin dann losgelaufen mit einer Zeit, wo ich gesagt habe, ja, so 4:45 ganz grob, wo ich auch aufgrund so meiner Vorerfahrungen wusste, okay, das ist eine Zeit, das traue ich mir auch zu, das durchzulaufen, zumindest ansatzweise und bin auch richtig, richtig gut in so einen Flow gekommen. Also ich hatte wirklich auch vom Puls auf der Uhr, den ich sehen konnte, hatte ich dabei im Grunde so einfach einen Puls wie bei einem Grundlagenlaufen. Ich habe mich gut gefühlt, es hat richtig Laune gemacht, in diesem Flow zu laufen. Also es lief. Ich habe mich wohl gefühlt, ich habe mich gut gefühlt. 10 Kilometer, 15 Kilometer, 20 Kilometer, 25 Kilometer. Es war wirklich, dass ich gedacht habe, so, hey, guck mal, auch da wieder gedacht habe, hey, wie geil sich das auszahlt, wenn man einfach mal auf dem Rad schlau ist und sich nicht an jedem Anstieg dazu hinreißen lässt, jetzt mal hier richtig einen rauszuhauen. Und ich war eigentlich so happy. Und dann habe ich gemerkt, jetzt fängt mein Magen wieder an zu rumoren.
Nö.
Das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Mann.
Und ich war so zusammen unterwegs mit einer Athletin, die hat dann bei den Frauen meine Altersklasse quasi, also die 35er Altersklasse bei den Frauen, hat die nachher gewonnen, weil die das super straight auch einfach durchgelaufen ist. Und wir waren krass, so zusammen unterwegs. Die hat mir super geholfen, weil die hatte so ganz laute, laut flappende Carbon-Schuhe. Die hatte so genau, das war für mich so wie so ein Metronom. Ich musste einfach nicht nachdenken. Ich bin einfach so nach ihrem Schuhrhythmus quasi konnte ich laufen und hatte meine Pace. Und es war super.
Das ist witzig.
Und wir haben uns dann irgendwie auch, teilweise haben die einem sehr große Wasserflaschen angereicht an der Strecke. Die haben wir uns dann geteilt und, ne, und irgendwie mal hier ein gutes Wort, mal da ein gutes Wort. So irgendwie, das hat eigentlich gut gepasst, zusammen zu laufen.
Mhm.
Und hing ich so ein bisschen zurück und sagte sie, don't leave me now. Und habe ich gesagt, ja, sorry,
true story.
Die nächste Dixie ist leider meine. Und dann musste ich leider aufs Klo und habe danach so diesen, mein Metronom war ja weg.
Ja.
Habe ich den Rhythmus nicht wieder so wiedergefunden? Ja, quite literally.
Ja, ich vielleicht drüber nachdenken und, sollen vorher, aber gut.
dann war es halt so, dass mein Magen schon auch rumort hat und einfach wehgetan hat. Und dann habe ich einfach so aus der Intuition heraus aufgehört, Kohlenhydrate zuzufügen. Vorher hatte ich das halt gemacht.
Mhm.
Dann habe ich so mit den Magenschmerzen nichts mehr nachgeführt. Und dann kommt halt, was kommen muss. Irgendwann ist der Ofen dann aus. Ne? Dann ist halt leer. Und dann war es am Ende, war dann die Kraft leer. Und es war, ich habe es dann zu Ende gebracht. Und auch in einer okayen Zeit. Aber, na, wie schon gesagt, ne, also für den Kona-Slot hat das dann am Ende des Tages alles nicht gereicht. Ich hatte mir so ein bisschen ausgerechnet, wenn alles richtig gut läuft, beim Schwimmen, Radfahren, Laufen, könnte ich so um die 9 Stunden 30 schaffen.
Mhm.
Am Ende ist der letzte Kona-Slot, da hätte ich in meiner Altersklasse so 9,33, 9,34 hätte ich haben dürfen. Also wenn der perfekte Tag da gewesen wäre, hätte es klappen können, aber am Ende habe ich über 10 Stunden gebraucht und war dann doch auch einfach weit davon weg. Und so muss ich halt sagen, ja, ne, also keine Ausreden mit irgendwelchem, es ist technisch nichts schief gegangen. Ja, klar, das Schwimmen war nicht optimal, aber das war für alle Leute schwierig. Die sind alle im gleichen Wasser geschwommen. Ich hatte dann meine Magenprobleme, aber wer weiß, ob die nicht auch passiert wären, ohne das, was ich da vorher schon so an Magenproblemen gehabt habe. So, am Ende war ich einfach leistungsmäßig relativ weit davon weg, so einen Slot zu holen. Und das muss man dann, glaube ich, so ein Stück weit auch einfach akzeptieren und sagen, okay, ne, es war am Ende des Tages, in 3 Rennen habe ich es nicht geschafft, das einmal hinzubringen, dass es gut genug gewesen wäre für einen Slot. Und dann ist dieses Ziel Hawaii für 2026 für mich jetzt effektiv erstmal gestorben, muss man sagen. Ja, also ich habe netterweise, mein Algorithmus kennt mich ganz gut, der hat mir dann gestern vorgeschlagen, dass es übrigens für den Ironman Switzerland noch 100 Startplätze gibt. Man könnte sich doch noch anmelden. Ich mir nur gedacht habe, auf gar keinen Fall.
Aber das
also
ist doch
wirklich,
gut, wenn du das jetzt erkannt hast, so für dich.
Ja, also ich bin halt, also davon abgesehen, dass ich nicht wüsste, also ich möchte es auch gar nicht herausfinden, was meine Frau sagt, wenn ich auch nur andeute, dass ich darüber nachdenken würde, so hey, wenn ich jetzt nochmal in der Schweiz im Juli, ich glaube, dann also wenn ich Glück habe, darf ich auf der Couch schlafen, wenn ich Pech habe, kann ich mir im Garten ein Zelt aufstellen oder sowas. Ich glaube, das ist halt hier nicht mehr zu verkaufen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und andererseits muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich habe da jetzt so viel Energie und Herzblut und auch so, wie gesagt, ne, diese Disziplin mit der Ernährung, das ist mir nicht leicht gefallen. Und auch so das harte Training wirklich, so das hat nicht nur körperlich Körner gekostet, sondern eben auch mental echt, war es eine Belastung und war es anstrengend, weil es
Mhm.
natürlich, ne, darüber haben wir jetzt so noch gar nicht groß gesprochen, ne, aber so ich gehe ja, wenn auch nur in Teilzeit, ich gehe ja arbeiten. Wir haben ja dieses wundervolle Kind, was immer größer wird und was immer mehr natürlich auch Energie für sich beansprucht und sowas. Ne? 20 Stunden zu trainieren unter diesen Voraussetzungen bedeutet ganz, ganz oft, der Wecker klingelt irgendwie um 20 nach 4. Und ne, es sind ganz, ganz oft einfach lange, sehr, sehr durchgetaktete Tage, die irgendwie so funktionieren, weil eine ganze Menge Menschen ihren Teil dazu beitragen, dass sie funktionieren. Ne? Also dass dann immer mal wieder, also zum Beispiel der Rhythmus sah ganz oft so aus, ich bin morgens vor der Arbeit schwimmen gegangen, dienstags bis freitags, und war dann halt wirklich um 6 Uhr im Wasser. Was bedeutet halt, ich habe morgens meine Tochter nicht gesehen, meine Frau hat die Kleine in die Kita gebracht und ich habe sie dann aus der Kita geholt. Je nachdem, was aber auf dem Trainingsplan stand, hat auch manchmal die Oma oder meine Tante die Kleine aus der Kita geholt, damit ich noch mal eine halbe Stunde länger Luft habe und so. Das ist mit ganz, ganz viel Organisation und ganz, ganz durchgetaktet und ganz, ganz viel Support aus der Familie einhergegangen und natürlich auch, das muss man auch so sagen, mit ganz, ganz viel Momenten. Wie gesagt, ich habe über Wochen meine Tochter nur am Wochenende mal morgens aus dem Bett begleiten können und war ansonsten einfach schon im Schwimmbad. Als die aufgestanden ist, natürlich auch Sachen, auf die man einfach verzichtet, die einem einfach, ja, die fehlen und die kommen auch nicht wieder. Und das ist halt was, wo ich jetzt einfach an dem Punkt bin, dass ich auch sage, das war total cool und es war total schön, so diesen Traum von der Hawaii-Quali leben zu dürfen und sich da wirklich mit 100% drauf zu konzentrieren und das ganze Herzblut da reinzuschmeißen. Und das habe ich, glaube ich, wirklich getan und alles gegeben. Aber es soll dann auch mal gut sein jetzt. Und ich glaube, da muss man dann auch akzeptieren, dass das Niveau dafür, also das Niveau ist bei allen Rennen, ne, das hat man jetzt auch gesehen. Auch jetzt in Südafrika waren die Quali-Zeiten deutlich schneller, als sie in den vergangenen Jahren waren. Da muss man sagen, das Niveau ist auch bei allen Ironman-Rennen einfach höher geworden als früher. Und da bin ich, glaube ich, nur schwer imstande, da mitzuhalten mit dem, was ich so athletisch drauf habe. Das muss man auch ein Stück weit sagen. Jetzt könnte man da natürlich noch sagen, naja, wenn du mal was anderes probierst. Ne? Oder Leute haben dann mich immer mal wieder gefragt, ja, willst du denn nicht mal in einen Coach investieren, der für dich individuell noch einen Trainingsplan macht? Habe ich natürlich auch drüber nachgedacht. Ne? Aber auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, ich entwickle mich ja trotzdem weiter. Ich werde ja trotzdem in allen Teilbereichen auch wieder besser.
Zu der
So,
Sinn unserer Pläne.
ja, und also, ne, ich bin damit ja auch wirklich durchaus happy und auch mit dem ganzen Community-Aspekt, der da so hinten dran hängt, so, dass ich gesagt habe, also jetzt da auf der Ebene noch zu viel rumzuprobieren und zu machen, weiß ich nicht, ob das jetzt noch die Lösung wäre. Und für mich ist ja irgendwie klar, 26 Kona hätte gut funktioniert. So von der Tatsache her, dass meine Tochter noch in der Kita ist. Nächstes Jahr wird sie halt in der Schule sein. Und mit 2 Wochen Herbstferien, selbst wenn die Herbstferien gut liegen, ja,
Kannst du knicken.
ist so dieser Plan, dann mal 4 Wochen nach Hawaii zu fahren. Dann nimmt man so ein Kind halt nicht mehr aus der Schule raus, um da nach Hawaii zu fahren. Das kriegt man auch keinem vermittelt und da muss man dann sagen, da gibt es einfach Sachen, die wichtiger sind als das. Wie gesagt, ich bin super, super dankbar, dass ich diesen Traum auf diese Art und Weise verfolgen durfte und leben durfte und mich da wirklich komplett reinstürzen durfte, weil mir viele Menschen den Rücken freigehalten und das supportet und unterstützt haben mit wahnsinnigem Aufwand und mit wahnsinnig viel Unterstützung. Aber ja, manche Träume werden halt vielleicht nicht wahr und vielleicht oder vielleicht noch nicht. Ne? Ich habe schon gesagt, naja, ich meine, so lange geht die ja nicht in die Schule, 12, 13 Jahre. In der Zeit kann ich ein paar Altersklassen weiter nach oben klettern und
So,
dann
das
machen
ist
wir
die
das
Einstellung.
quasi, wenn meine Tochter irgendwann mit der Schule fertig ist, ne, dass wir dann nochmal einen Anlauf nehmen. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, aber da reden wir halt von einer so fernen Zukunft. Ich meine, wer weiß, ob es in 12, 13 Jahren, ob es da einen Ironman auf Hawaii noch gibt, unter den ganzen politischen Bedingungen, die da auch alle so dranhängen und ob, ne, mit was für einem Quali-Modus dann man wieder hinkommen wird. Das ist so viel Zukunftsmusik. Ich glaube, da braucht man sich keine Gedanken drüber machen. Von daher ist das jetzt so, ja, für den Moment leider einfach so, dass man akzeptieren muss, der Traum ist ein Stück weit geplatzt, der Traum hat sich nicht verwirklicht und ja, jetzt sitze ich hier, ich habe eben schon gesagt, das ist alles noch recht frisch, jetzt sitze ich hier so 5, 6 Tage nach dem Rennen und weiß noch nicht so richtig, was ich daraus so mache, ne? Weil natürlich dieses Thema, ich meine, ich habe ja auch auf Instagram mir den Namen Dennis Goes Kona gegeben, mutigerweise.
Ist dein
Es ist
Vision
klar,
Board
dass
vielleicht?
das, ja, also ich weiß halt einfach nicht, jetzt im Moment weiß ich nicht, was so, was soll denn jetzt eigentlich so werden, ne? Ich habe das im letzten Podcast schon mal erzählt. Ich bin eigentlich so ein Mensch, der immer so ein Ziel braucht oder mir hilft das sehr, mir Ziele zu suchen und Dinge zu suchen, die ich gerne so, wo ich, das hält mich langfristig motiviert und das hält mich am Laufen. Und jetzt gerade, wo so dieses ganz große Kona-Ding, wo ich ja Jahre hinterhergejagt bin und wo ich viel, viel Kraft und Motivation in schweren Zeiten draus gezogen habe, immer weiterzumachen und immer wieder aufzustehen und immer wieder nochmal mehr zu probieren, nochmal mehr an der Ernährung zu arbeiten, mehr am Rad noch irgendwie zu feilen und wirklich so alles reinzustecken, was ich irgendwie hatte und jedes Mal morgens mich aus dem Bett zu quälen für irgendeine Einheit oder was auch immer. So, dass jetzt, wo das einfach weg ist, ja, muss ich sagen, merke ich schon, ich sitze hier so ein Stück weit vor so einem Loch und muss halt schauen, wie sich das füllen lässt, weil natürlich ist es total schön, also jetzt auch in der letzten Woche, ich habe jeden Morgen meine Tochter beim Aufstehen begleitet und habe mit ihr zusammen die Kita-Dose gemacht und ne, also total schön und das ist sicherlich was, das erfüllt und das tröstet auch über vieles hinweg. Aber es ist natürlich irgendwie auf einer anderen Ebene als als diese sportliche Art der Selbstverwirklichung, die ich mir in den letzten Jahren habe geben dürfen. Und ich weiß schon, so wie ich mich kenne, da werde ich sicherlich auch mal wieder irgendwie ein neues Ziel früher oder später finden müssen oder auch nicht müssen. Es ist ja nicht so, dass ich nicht schon mindestens drei Sachen im Kopf habe, die man vielleicht mal machen könnte, ehrlicherweise. Aber ja, na, es ist jetzt ganz sicher nicht der Punkt. Also auch, ich glaube, dass das wirklich so für mich und für meine mentale Gesundheit an der Stelle nicht schlau wäre, jetzt zu sagen, okay, gut, Hawaii hat nicht funktioniert. Was machen wir denn als nächstes? So, na, sondern ich hab Sachen, die ich schon länger, wo ich auch schon vor dieser ganzen Hawaii-Thematik, ich habe immer schon mal gedacht, so mal so ein Ultramarathon laufen fände ich ein cooles Ziel, eine coole Herausforderung. Oder diese Majors-Marathons zu laufen, so mit London und New York und Co. Das sind coole Rennen dabei, die ich vielleicht mal gerne machen würde. Das sind halt so Sachen, was irgendwo so auf dem Horizont ist, was man mal so noch überlegen kann. Und ich möchte ganz bestimmt zum Beispiel noch mal in Rot starten, weil das einfach ganz, ganz besonders ist und ja auch meine erste Langdistanz war. Also es wird irgendwie weitergehen, aber jetzt im Moment ist es halt gerade so ein bisschen Vakuum und ja, ich muss sagen, es ist nicht so einfach. Aber vielleicht gehört das eben auch mal dazu, dass man sowas, dass man das mal aushält. Jetzt mal gerade einfach mal kein Ziel zu haben und mal so ein bisschen in sich reinzuspüren und zu hören, was denn jetzt irgendwie, worauf habe ich denn wirklich Bock, was möchte ich denn wirklich machen? Und dann so ein bisschen da mit dem Flow zu gehen, der sich daraus irgendwie ergibt.
Ja, auf jeden Fall. Aber das mit dem Vakuum und auch mit dem Loch, vor dem du dich irgendwie gerade siehst, das kann ich so nachvollziehen. Also im anderen Stil, in dem Sinne, als dass ich ja auch so ganz großes Ziel hatte mit meiner ersten Mitteldistanz vor mittlerweile 8 Jahren. Und dann ist diese Aufgabe weg. Und klar, das Leben läuft weiter. Ich glaube, das ist auch das, was letztendlich so rettet. Aber diese große Aufgabe, die man jeden Tag erledigt hat, sowohl mental als auch im Training, die ist auf einmal dann weggefallen. Ich finde es auch sehr mental herausfordernd.
Ja, weil es ja auch, so ist, man schaut sich ja, man unterscheidet ja verschiedene Arten von Zielen. Und ich glaube, das, was man so tut, wenn wir so sagen, wir sind Triathleten, so, das ist ja wirklich so ein identitätsstiftendes Ziel. Mhm. Das ist ja nicht irgendwie, ich mach irgendwas so ein bisschen aus Hobby, sondern da gehört ja alles, da hängt ja das ganze Leben, der ganze Lebensstil irgendwie mit dran und das nimmt so viel Raum im Leben ein.
Total.
Das hörst du ja auch nicht mal eben auf.
Ja.
Das ist dann halt schon das, was es, glaube ich, echt nicht super einfach macht, davon in Anführungsstrichen runterzukommen. Ich meine, ich habe jetzt für mich schon ein Rennen habe ich noch auf dem Plan stehen für dieses Jahr, aber das war von Anfang an quasi, als sich die Möglichkeit ergeben hat. Ich habe einen Startplatz für den Allgäu-Triathlon bekommen im August. Das ist halt auch so ein Rennen, was schon ganz lange auf meiner Bucketlist steht, weil es einfach super cool sein soll. Und das machen wir dann aber eben wirklich so Familienurlaub. Wir machen ein paar Tage im Allgäu auf dem Pferdehof, was überraschenderweise nicht ich ausgesucht habe, dass es ein Pferdehof sein muss, sondern da hat eine junge, sehr meinungsstarke Dame das ein oder andere Wort mitzureden gehabt. Und das ist ja auch total gut. Also es war aber von vornherein klar, so den möchte ich gern mal machen, aber den mache ich just for fun. Da gibt es ja auch keine Slots für irgendwas zu gewinnen.
Ja.
Das ist sicherlich auch nicht die Art von Kurs, wo man jetzt hingeht und sagt, boah, da will ich meine Bestzeit aufstellen, sondern das wird ein cooles Rennen, das wird bestimmt Spaß machen und eine tolle Erfahrung sein, aber das ist halt vielleicht auch das, ja, wo ich so ein bisschen hoffe, mich damit so ein bisschen auch wieder retten zu können, in Anführungsstrichen, dass ich wirklich sage, ich mache das mal einfach wirklich zum Spaß und der Spaß soll mal wirklich im Vordergrund stehen und ich muss nicht vorher überlegen, was muss ich denn schwimmen und Radfahren und laufen, um da und da zu landen und was sind so die Strategien und was bedeutet es, wenn ich mit so und so vielen Minuten aus dem Wasser komme oder wie auch immer, sondern dass man wirklich sagen kann, so, ich habe da ein cooles Rennen vor der Brust, auf das habe ich richtig Bock und das möchte ich einfach mal wirklich zum Spaß machen. Vielleicht wird mir das einfach echt mal einfach mal gut tun. So, jetzt gar nicht viel zu planen und schon jetzt weiter zu denken, sondern halt wirklich das jetzt erstmal auf mich zukommen zu lassen, so ein bisschen zu schauen, wie das Ganze so geht und dann werden sich neue Ziele, ich kenne mich ja selber, ne, ich habe es ja eben schon angedeutet, neue Ziele kommen dann schon von alleine irgendwie wieder auf mich zu. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich bei der Power and Pace Trophy meinen Titel auch nicht verteidigen kann. Das
ja,
passt
das ist
leider
sehr
organisatorisch
schade.
Nicht, dieses Jahr da dabei zu sein. Das wäre zum Beispiel auch so ein Rennen, da hätte ich richtig Lust drauf gehabt, aber das haut leider aus organisatorischen Gründen bei uns nicht hin. Und von daher, ja, ist es jetzt gerade, wie es so ist.
Ja, aber du kannst ja im besten Fall einfach nächstes Jahr wieder dabei sein. Das wär doch eine schöne Sache.
Ja, an mir soll es dann nicht scheitern.
Na, an uns erst recht nicht, hör mal.
Wenn es dann nächstes Jahr auch wieder die Power and Pace Trophy da gibt, dann wird das sicherlich was sein, was in meinen Planungen irgendwo eine Rolle spielt. Das ist ja klar.
Das ist schön, das freut. Also ich sage das einfach ganz direkt. Ich habe mir natürlich in der Vorbereitung auf unser Rennen und auch kurz bevor wir hier Aufnahme gedrückt haben, meine Gedanken gemacht und uns kleine Struktur aufgebaut, ne, wie das Gespräch so verlaufen kann. Und natürlich will ich am Ende dann irgendwie mal so die Tipps haben, weil wir auch euch als Community natürlich auch nochmal gesondert was mitgeben wollen. Aber ich muss ehrlich sagen, je länger ich dir zuhöre, und ich danke dir an deiner Stelle schon für deine Zeit, ich danke euch da draußen, dass ihr dran geblieben seid. Das ist eine sehr lange Folge.
Es ist eher was für den Long Ride oder für den Long Run, ja.
Ist auch okay. Dafür liebe ich ja auch unsere Formate. Also egal wie lang die sind, die haben schon alle ihre Daseinsberechtigung und jeder entscheidet, wie er das hört, wann er das hört und so weiter. Für mich gibt's, wenn du das anders siehst, sag das gerne. Gerade an der Stelle keinen Grund, nochmal nachzufragen. Aber Dennis, was hast du denn jetzt daraus gelernt? Oder welche Erkenntnisse nimmst du denn mit? Weil du scheinst auf mich so krass reflektiert und hast ja nach jedem Rennen oder beziehungsweise wenn du jetzt den Rennverlauf so dargestellt hast, angefangen in Thun bis hin jetzt zu Südafrika, immer schon gesagt, was du daraus gelernt hast, welche Strategie du anwenden konntest und wie arg du in der Lage warst, einfach die Situation dann so hinzunehmen. Und das, also ich habe das vorhin schon mal gesagt, aber das respektiere ich bis in den Himmel und noch viel weiter. Also wirklich aus meiner Sicht großes Kino, starkes Mindset. Ist sicherlich ein Entwicklungsprozess und das darf es auch sein. Also ich hoffe einfach, dass ihr beim Zuhören jetzt inspiriert seid, weil ich finde, das, was aus dieser Folge nicht hervorgeht, ist, wie niederschmetternd es sein kann. Und das meine ich im besten Sinne, weil du hast so viele Rückschläge da jetzt erlebt und trotzdem finde ich, hat unser gesamtes Gespräch so eine positive Schwingung, so eine positive Grundatmosphäre und das finde ich beachtlich.
Freut mich sehr, dass du das sagst. Ich muss halt auch ehrlicherweise sagen, ja, es ist auch an Stellen in diesem Prozess immer wieder sehr niederschmetternd gewesen. Und so nach jedem Rennen, wo es dann jetzt nicht funktioniert hat, ganz besonders also wie gesagt, nach Wisconsin war es ganz, ganz schwer, die Motivation wiederzufinden. Nach Cozumel war ich teils echt am Boden zerstört. Und auch jetzt seit Sonntag, ne? Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht zwischendurch einfach immer wieder irgendwas erinnert mich dran und irgendwas bringt mich so auf den falschen Pfad und dann sitze ich einfach da und heule so. Und das ist und das passiert und das ist auch in den vergangenen Monaten immer wieder echt niederschmetternd passiert. Also, ne, ich will das gar nicht so abtun, als würde ich das so locker wegstecken. Es ist schon. Ich habe da viel Herzblut reingesteckt und viel Zeit und Geld und alles im Grunde. Und das hat schon echt auch sehr weh getan. Auf der anderen Seite, ne, du hast jetzt nicht gefragt, aber ich könnte tatsächlich so ein bisschen sagen, was ich aus dem Ganzen so als Fazit für mich mitnehme. Und das habe ich mir auch schon jetzt so wirklich so mit dieser Ruhe, die ich beschrieben habe vor dem letzten Rennen, dass ich so ein Stück weit mir gedacht habe, okay, ich will das auch, ich gebe jetzt mein Bestes und ich will das genießen, weil am Ende des Tages, was ist das für ein Privileg, dass man fit genug und reich genug ist, wirtschaftlich imstande zu sein, diesen Sport zu machen, irgendwo hinzufahren auf der Welt und einen Langdistanz-Triathlon zu machen. Wie viele Menschen sind körperlich nicht imstande dazu? Wie viele Menschen sind wirtschaftlich nicht imstande zu? So, und jeder, der diesen Sport betreibt, da geht es ja gar nicht um eine Hawaii-Quali und um das sportliche Level, aber jeder, der die Möglichkeit hat, sag ich mal, sich in seiner Freizeit körperlich zu verausgaben, weil er da Lust drauf hat und zu trainieren über Monate hinweg für so ein Ziel und dann sich an eine Startlinie von einer Langdistanz zu stellen oder auch von einer Mitteldistanz, dass das was ist, was ich so sehr zu schätzen gelernt habe, so dieses Gefühl, ich habe den Support dahinter, ich habe die Möglichkeiten, das zu machen, und so, dass das einfach was ist, wo ich wirklich versuchen möchte, auch in der Zukunft noch mehr dankbar dafür zu sein, diese Möglichkeit zu haben. So, dass das wirklich, ja, dass ich das nicht selbstverständlich nehme, das so gemacht haben zu dürfen. Weil es schon irgendwie, es ist nicht selbstverständlich und es ist was Besonderes. Und da bin ich, ja, bin ich schon sehr froh drum, diese Erfahrung zu machen. Ich meine, ich habe innerhalb von 7 Monaten habe ich 3 Langdistanzen auf irgendwie 3 Kontinenten gemacht. Ich habe Länder gesehen, die ich sonst nie gesehen hätte. Ich habe total tolle Menschen getroffen bei all diesen Rennen irgendwie in der Vorbereitung und da vor Ort und während des Rennens und Freundschaften geschlossen, die sicherlich irgendwie bleiben werden. Und das ist so, ja, so der Weg ist das Ziel, ist vielleicht mega abgedroschen, aber es ist mir vielleicht erst so relativ spät auf diesem Weg bewusst geworden, dass es so, während man diesen Weg dahin auch geht und die Vorbereitung macht, und das ist ja nun der weit größte Teil von so einem Rennen, dass man wirklich versucht, und das kann ich jedem nur so sagen, auch während ihr in der Vorbereitung auf ein Rennen seid, versucht mal diesen Prozess dahin so ein bisschen zu genießen. Guckt euch die Leute an, die da links und rechts neben euch stehen, die euch den Rücken frei halten, die euch helfen. Auf dem Weg dahin, die euch den Rücken frei halten, um zu trainieren, die euch irgendwie motivieren und ne, so, die ihr so trefft, die vielleicht den gleichen Weg gehen, die irgendwie sich mit den frühen Schwimmeinheiten genauso quälen wie ihr selbst, so, ne? Und man kann da, wenn man ein bisschen mit offenen Augen dadurch geht, glaube ich, viele, viele gute Leute und viele gute Erfahrungen irgendwie treffen und mitnehmen. Und das da sollte man einfach echt aufpassen, dass man das nicht verpasst. So. Mhm. Weil jetzt am Ende des Tages, es ist ein langer Weg gewesen, den ich gegangen bin, aber der geht so schnell rum und es ist so schnell, dass man denkt so, können wir bitte nochmal Oktober haben, und ich würde gerne mich nochmal damit rumärgern, dass ich mich nicht motivieren kann, loszulaufen, weil jetzt ist das erstmal vorbei. Jetzt kommt eine andere Zeit in meinem Leben. Und so dieses, ich darf meinen Traum verfolgen, ist jetzt rum. Das ist super schnell gegangen. Das war intensiv, das war krass. Und das ist, glaube ich, in einem anderen Maßstab, wenn jetzt jemand sagt, ich mache mal eine Langdistanz und trainiert 9 Monate für einen Ironman Frankfurt oder eine Challenge Rot oder was auch immer, dann ist das ja im Prinzip auch so. Es kommt einem lange, lange, lange vor, dass man irgendwie so, ne, man hat so seinen Countdown. Ich verfolge das jetzt zum Beispiel hier. So ein Community-Mitglied, was mir zum Beispiel gleich immer in den Kopf kommt, ist der Benno, der ja auch hier im Chat schon gewesen ist.
Liebe Grüße.
Ja, auf jeden Fall liebe Grüße. So, ne, wenn ich so sehe, wie jetzt so sein Challenge-Rot-Countdown immer weiter runter geht.
Das ist verrückt, oder?
Ne, so, das verfolge ich jetzt so von Weitem und sehe das nicht jeden Tag. Ne, aber ich sehe dann immer mal wieder so, ach guck mal, da war mal eine 3 vorne bei dieser dreistelligen Zahl, und es dauert nicht mehr lange, ich will jetzt niemanden hier in Panik versetzen, dann ist das eine sehr zweistellige Zahl, die da noch steht. Ne? Und dann irgendwann so, shit is about to get real. so, und dann wird man am Ende halt schon denken so, boah, das ist jetzt doch irgendwie schnell gegangen. Und das ist halt so das, wo ich so denke, ne, solange wie einem 9 Monate, 10 Monate, 12 Monate Vorbereitung vorkommen mögen, am Ende geht die Zeit so schnell rum und ist so schnell vorbei, dass man halt wirklich, auch wenn man sich zwischendurch natürlich immer mal quälen muss und natürlich so bei Minute 16 von so einem FTP-Test denkt niemand, ach, wenn dieser Moment doch nur ewig dauern könnte, also er fühlt sich sicherlich so an, als würde er ewig dauern, aber auch das, es geht ja alles schnell vorbei, und das so ein bisschen versuchen, die Augen aufzuhalten und mal links und rechts zu gucken, was man ansonsten alles möglicherweise verpasst an Erfahrungen und Sachen auf diesem Weg. Das ist so, weil, wie gesagt, der Weg ist eigentlich das Ziel. Das, was es, ja, ist abgedroschen, aber das, was es eigentlich so wert macht, das Ganze zu gehen. Am Ende natürlich, das Rennen ist dann cool, die Finishline ist dann ein schöner Aspekt, aber das ist so ein winzig, winzig kleiner, minimaler Teil ja nur von diesem ganzen Prozess, und ne, gemessen an wie viel Schwimmeinheiten habe ich morgens um 6 gemacht auf dem Weg dahin, um irgendwann morgens vor dem Rennen da am Wasser zu stehen und darauf zu warten, dass der Startschuss kommt. So, das steht ja in keinem Verhältnis, von daher sollte man auch versuchen, den langen, langen Weg dahin nicht nur als Qual und nicht nur als Pflichtübung zu empfinden, sondern so ein bisschen zu genießen. Und das halt am besten nicht erst anzufangen, wenn einem bewusst wird, hey, in 3 Wochen ist das alles vorbei und jetzt muss ich aber echt mal das noch genießen.
Ja,
weil das war so ein bisschen gut bei mir, dass ich es zu spät eigentlich angefangen habe zu genießen.
Aber das sind gute Schlussworte, Dennis.
Ja.
Ich danke dir. Also ganz zum Schluss hier nochmal wahnsinniger Tiefgang, mehr Tiefgang als vorher schon. Und hoffentlich große, große Inspiration. Nicht zuletzt vielleicht auch für dich selber, weil du das ja jetzt alles reflektiert hast, sonst hättest du sonst das nicht so schön mitteilen können. Also vielen Dank. Ich finde, jedes Mal, wenn hier jemand zu Gast ist, bedeutet das großes Vertrauen in Power and Pace, in die Community und letztendlich auch in mich als Gesprächspartnerin. Also ich danke dir dafür, weil, wie du auch gesagt hast, nichts ist selbstverständlich, dass man sich hier so öffnet. Und ich hoffe, dass wir weiterhin ganz viel von dir sehen und hören. Also jederzeit, wenn du neue Erkenntnisse hast, ein neues Ziel dir ausgesucht hast oder ähnliches, dann melde dich gern, dann quatschen wir an der gleichen Stelle einfach nochmal.
Ich werde bestimmt berichten, genau. Also wie gesagt, ich habe schon Überlegungen getätigt, aber ja, das alles
zu seiner Zeit, ne?
Alles zu seiner Zeit. Jetzt genieße ich erstmal den Sommer ohne großen Wettkampf. Ich werde in Rot an der Strecke sein und werde hoffentlich ganz viele Leute dann erkennen und anfeuern können und vielleicht auch im Vorfeld noch irgendwie treffen können. So, da freue ich mich drauf, das mal so wirklich aus der Zuschauerperspektive zu genießen, ohne irgendeinen Druck, sondern einfach nur hinzugehen und den schönen Teil von Triathlon mal einfach zu genießen.
Das ja, das finde ich in Ordnung.
Und ja, ihr werdet von mir hören. Ich werde nicht plötzlich abtauchen. So viel ist klar.
Okay, sehr gut. Prima. Dann an der Stelle, wie gesagt, dir herzlichen Dank. Euch herzlichen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Sagt gern Bescheid, was so eure Erkenntnis aus diesem Gespräch gewesen ist, was ihr aus dem Gespräch für euch mitnehmen könnt, inwiefern sich das vielleicht mit euren Erfahrungen deckt. Und wenn ihr Lust habt, selbst mal hier eure Geschichte oder eure Erfahrungen mit der Community zu teilen, dann macht es gerne, meldet euch über das Kontaktformular oder per Direct Message bei uns auf Instagram. Und dann freue ich mich einfach, euch hier zukünftig im Community Chat kennenlernen zu dürfen. Dennis, weiterhin viel viel Erholung für dich, vor allen Dingen für deinen Kopf. Das wünsche ich dir und dass du all die anderen Dinge im Alltag und im Leben, die jetzt mehr Platz finden dürfen, in vollen Zügen genießen kannst.
Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch und ja, dir auch alles Gute weiterhin. Und das habe ich vorhin eingangs vergessen zu sagen, aber ich finde es echt schön, dass du auch wieder da bist, hier für die Community. Und ja, freue ich mich auch sehr, dass das, weil ich glaube, dass das der Community gerade echt gut tut. Und von daher alles Gute für dich und für den Rest der Community.
Danke. Das ist schön zu hören. Smoother können wir aus dem Gespräch nicht rausgehen. Also macht es gut, ihr Lieben. Dennis, bis ganz bald. Alles Liebe.
Jo, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion.
Champion.